Auf einer Fahrt im Intercity erkennt Tim den gesuchten Unhold Deal. Tim stellt ihn, aber der Verbrecher entkommt. Jetzt will er sich an dem TKKG-Häuptling rächen und droht, Gabi zu überfallen. Ihr Leben ist in Gefahr, aber niemand weiß, wann und wo die Bestie zuschlagen wird. Die rasende Hängematte. Neues aus der Millionenstadt.
Herzlich willkommen zu Folge 3 von Die rasende Hängematte, der TKKG-Podcast. Heute wieder ansässig in der Millionenstadt. Letzte Folge gab es einen kleinen Ausflug nach Neustadt, nämlich die Stadt, in der Bibi Blocksberg und Bibi Blümchen wohnen. Aber jetzt sind wir wieder richtig. Heute sind wir bei TKKG. Und ich habe es ja schon jetzt des Öfteren gesagt, ich hole mir jetzt jede Folge Gäste aus bekannten Hörspiel-Podcasts dazu. Und was heute passiert, das war schon lange, lange überfällig. Ich habe schon ordentlich mich da breit gemacht in dem Format, wo ich jetzt öfter mal zu Gast war. Ich habe da ordentlich die Sessel voll gefurzt, ich habe die Kühlschrank leer gemacht, ich habe meine Initialen eingeritzt. Aber heute ist es endlich soweit. Die Gegeneinladung ist da und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich die drei Verrückten vom Drei-Fahrzeugen-Hörspiel-Podcast, die zwei. Erstmal hallo in die Runde.
Hallöchen zusammen.
Hallo und Hallöchen.
Hallo. So, und für alle, die noch nie da reingehört haben sollten, schämt euch, weil ich war da schon sehr oft zu Gast, allein deswegen solltet ihr schon öfter gehört haben, hole ich sie jetzt alle einzeln für euch rein. Und wir fangen an, Ladies first, das Küken. Nämlich die liebe Nell. Man kennt sie vom ehemaligen Drei-Fahrzeichen-Podcast, die drei Fanatiker, und ihrem Nachfolgeprojekt The Kelly Day 2, ja, wo sie mit ihrer besten Freundin Mara auch über Hörspiele podcastet. Und wenn die Mikros aus sind, dann bekommt Thomas 2 noch mehr sein Fett von ihr weg, als während der Aufnahme. Wir begrüßen die liebe Nell. Hallo.
Hi, freut mich hier zu sein.
Möchtest du irgendwas dazu hinzufügen zu der Moderation oder bist du vollkommen zufrieden?
Nein, vollkommen zufrieden. Außer man könnte vielleicht an deiner englischen Aussprache ein bisschen arbeiten, aber der Rest war super.
Jetzt habe ich mich aber immer gefragt, heißt es The Kelly Day 2 oder heißt es The Kelly Day 2? Ich weiß nicht, was
schon,
das heißt.
Es ist schon The Kelly Day 2.
Hat meine englische Aussprache. Warst du 3 Monate in Amerika oder ich?
Dann haben die 3 Monate bei dir nicht sehr viel gebracht, würde ich sagen.
Das stimmt. So, kommen wir zum Olli von Podcast Die Zwei, nämlich der liebe Jonas, seines Zeichens Lieferando-Besteller und zukünftiger Hausbesitzer. Ja, Jonas, hallo.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein und ich habe Bock.
Das freut mich sehr zu hören. Und jetzt kommen wir zum letzten in der Runde. Der Kopf vom Podcast Die Zwei, das muss wahrscheinlich am Vornamen liegen. Das Multitalent. Er liest nicht nur die drei Fahrzeichenbücher in der Vorbereitung, er schreibt nicht nur die Podcast-Skripte, er schneidet auch noch die Folgen, er liefert Jonas das besagte Essen vor die Haustür, während die Aufnahme ist, und er bringt Nell ins Bett. Nein, Spaß, das macht er natürlich nicht. Ja. Also, so weit gehen wir jetzt nicht. Aber er macht alles fast alleine bei diesem Podcast, da ist er auch selber dran schuld. Hallo, lieber Thomas.
Ja, Mahlzeit zusammen. Ja, wieso das am dichten Vornamen, ne? Irgendwie haben wir eine Pfanne. Jeder Podcast braucht einen Thomas, der irgendwie alles macht.
Ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid. Ganz, ganz toll. Was ich meinte mit der Gegeneinladung, ich war ja vor einiger Zeit bei euch zu Gast.
Fast ein Jahr her, glaube ich.
Mit meiner ehemaligen Podcast-Partnerin Anna. Und da hatten wir ja damals ja über eine Drei-Fahrzeichen-Folge gesprochen. Da haben wir gesagt, ihr kommt dann irgendwann mal in unser TKKG-Format. Also es ist ja lange hier geplant. Und jetzt haben wir es endlich geschafft.
Der Geister kennt ihn damals. Schon fast ein Jahr her, meine ich.
Ja.
Ja, ich glaube, das war im August letzten Jahres, haben wir das aufgenommen, das stimmt.
Ja, ich bin gespannt. Erstmal TKKG besprechen. Könnte spannend werden.
Ja, ich glaube auch, dass es ganz interessant wird, weil Wir haben ja das Skript von dir bekommen und du hast ja auch in deinem noch drei Frage, in dem drei Fragezeichen Podcast, den du noch hast, ihr habt ja eine ganz andere Art, die Folgen zu besprechen als wir zum Beispiel. Und jetzt wird's ja ganz spannend, weil du bist ja der Host, also du bist der Gastgeber und wir richten uns ja nach deinem Format, also wie du es vorgibst. Und daher bin ich mal gespannt, wie so eine, ich sag mal, Folgenbesprechung im Detail wird, wie wir sie ja jetzt nicht unbedingt bei uns im Podcast so bis ins kleinste Detail besprechen. Aber ich bin, ja, wie gesagt, sehr gespannt und lass mal alles auf mich zukommen.
Ja, es wird auf jeden Fall, würde ich mal sagen, anders als gewohnt. Vor allen Dingen, weil es jetzt direkt der Start aus der Sommerpause für uns alle ist. Deswegen einfach reinkommen. Aber dafür haben wir ja dich, Thomas 1. Und das darfst du gerne alles übernehmen.
Tja, fangen wir noch mal ganz von vorne an. Deswegen einfach, um reinzukommen und ein bisschen zu quatschen. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Wann, wo und wie hattet ihr euren Erstkontakt mit TKKG? Bei Thomas weiß ich es ja schon, deswegen würde ich gerne die Frage als erstes an Nell übergeben.
Oh Gott, Erstkontakt mit TKKG. Ich glaube, ich war so circa 6, 7, so das typische Alter, wo ich auch drei Fragezeichen tatsächlich angefangen habe zu hören. Und ich hatte damals auf meinem schönen kleinen iPod wirklich extrem viele Hörspielserien. Ich hatte die ersten 100 von drei Fragezeichen, die ersten 50 von fünf Freunde. Aber aus irgendeinem Grund hatte ich wirklich nur eine einzige TKKG-Folge drauf, die ich dann auch immer rauf und runter gehört habe. Deswegen, ich konnte eine lange Zeit nicht viel mit TKKG anfangen tatsächlich.
Ja, ich musste jetzt gerade so ein bisschen in mich hineingrinsen, wo Nell gesagt hat, ich hatte das alles auf meinem iPod, wo ich mir gesagt habe, ja, da fällt einem wieder ein, Nell, kennt das? Ich hatte damals tatsächlich Kassetten, ne? Kassetten von TKKG. Ich glaube, war auch so, ja, so erste Klasse fing das an. Und ich hatte eher sogar Kontakt zu TKKG als zu den drei Fragezeichen, weil ich fand, bis auf ein paar Ausnahmen oder eine Ausnahme ganz besonders von TKKG, Folge 99, die konnte ich nicht zum Einschlafen, dann fand ich drei Fragezeichen immer gruseliger, aber ich hatte auch nur gruselige Folgen. Und ja, dann heißt das irgendwann mal so abgerissen mit TKKG und ging mehr in drei Fragezeichen über. Aber ich habe tatsächlich mit TKKG angefangen damals, so als kleiner Stöpsel.
Okay. So, Thomas, du hast es ja schon, du warst ja schon in Folge 0 hier zu Gast. Da hast du es ja eigentlich schon anklingen lassen. Aber du kannst es natürlich jetzt gerne nochmal wiederholen. Wie bist du denn zu TKKG überhaupt gekommen?
Ja, ich habe echt mal Gedanken drüber gemacht, weil ich hatte mit TKKG eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte. Ich bin immer aus dem Weg gegangen, weil es hieß ja immer drei Fragezeichen oder TKKG. TKKG war mir immer so, war mir egal. Also, das war so eine Folge, obwohl ich viele Hörspiele gehört habe. TKKG war irgendwie nie so, da ich sagte, muss ich mir mal anhören. Dann hat Nell mir immer jetzt, gesagt, hör doch mal rein, hör mal die Folge, hör mal die Folge. Und ich würde sagen, sogar, dann haben wir die erste Folge zusammengehört, als ihr im Auto, auf Autofahrt nach Hamburg, kann das vielleicht sogar sein.
Nee, das war Ferienbande. Das ist ähnlich, aber nicht ganz dasselbe.
Wir haben auch TKKG gehört. Da hab ich gesagt, boah, ist das scheiße. Und so, und dann habe ich aber hinterher, als Anna und Thomas zu Gast waren, nochmal reingehört, hab mir dann das lebende Gemälde angehört. Und weil die war ja ursprünglich mal gedacht als die drei Folge, dachte ich mir, boah, kann sich auch ganz gut geben. Und da ja auch die drei Fragezeichen-Folgen immer schlechter werden, muss man ja leider zugeben, hab ich gedacht, weißt du was, hörst du da mal rein? Und hab dann auch hinterher chronologisch weitergehört. Und dadurch, dass du eben halt die ganzen alten Sprecher von früher hattest, hast du direkt so irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen, so ein bisschen Nostalgie, Flair. Dann hast du auch die Sprüche dabei, wobei ich gelesen habe, die Sprüche, die sind, ach, die sind ja alle gar nicht, die sind auch so unbeliebt und so weiter. Ich denke mir, ja, voll bei Spencer Terence Hill-Style, die Sprüche von früher. Also ich fand die richtig witzig und hab dann wieder beigeblieben und bin jetzt aktuell bei Folge 226, glaube ich, durchgeballert.
Und damit, ich hab's ja schon gesagt, hast du mich definitiv überrundet, ne? Du hast jetzt mehr TKKG-Folgen gehört als ich, ja, als jemand, der selber einen eigenen Podcast darüber hat.
Ich muss aber zugeben, ich hab von den Folgen, die ich gehört habe, bei Spotify, die ballerst du ja hintereinander weg. Ich kann mich vielleicht an 5 Folgen erinnern. Und die Folge, die wir heute besprechen, ist eine Folge, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, weil ich schon ziemlich, vom Thema her, ziemlich krass fand.
Mein Podcast-Kollege Olli, der hat ja da mal reingehört, unsere Folge 0. Ist eigentlich auch witzig. Ich meine, den Mann kenne ich auch schon so lange und ich gebe ja auch mal so Empfehlungen. Hör dir mal dies an, hör dir mal das an. Dann bist du einmal bei uns zu Gast und sagst irgendwie, oh, hier ist eine Hilfe, Gabi in Gefahrfolge, die hat bei mir irgendwie Eindruck hinterlassen. Was macht er? Oh, da höre ich mal rein. Ja, also nur mal dazu, ja, dass er dachte so, wenn der Thomas von die Zweite sagt, höre ich mal rein. Ja, gut. Noch eine Frage. Kennt ihr nur die Hörspiele von TKKG oder kennt ihr auch die Bücher oder die Kinofilme oder vielleicht sogar die Fernsehserie aus den 80er Jahren. Da nehme ich die jetzt mal nach raus, Nell, weil ich glaube nicht, dass du die kennst. Außer dieser matschigen, verwaschenen Sachen, die da noch auf YouTube zu finden sind. Oder was es ja auch noch gibt, sind ja die Computerspiele.
Also ich kenne gar nichts. Also ich weiß, dass es Bücher gibt. Da ich ja erst vor einem Jahr angefangen habe zu hören, im Endeffekt, kenne ich nichts.
Also ich kenne tatsächlich auch nur die Hörspielserie. Ich wusste, dass es davon Bücher gab oder gibt. Ich habe tatsächlich sogar eins, habe ich geschenkt bekommen. Und aber ich habe weder die Kinofilme noch die Fernsehserie in irgendeiner Form gesehen. Ich habe nur die Hörspiele bis jetzt gehört und kannte die auch bis dato nur.
Boah, wer jetzt schon mal Nell kennt alles, pass mal auf.
Also kennen, ja, geguckt, nein. Natürlich kenne ich die Hörspiele. Ich wusste auch, dass es Bücher bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab, aber ich habe nie eins gelesen. Ich habe jetzt tatsächlich so ein Sammelband bei mir im Regal stehen, weil ich den vom Flohmarkt bekommen habe. Ich habe aber allerdings alle drei Filme gesehen, die ich bis heute zu gewissen Teilen immer noch gerne gucke. Ich habe aber weder die 80er-Jahre-Serie gesehen, noch die Zeichentrickserie tatsächlich.
Ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. Ja, die gucke ich auch nur meistens immer zu Recherchezwecken für diesen Podcast, aber kann man getrost weglassen. Also für ein jüngeres Publikum bestimmt ganz interessant, aber wenn wir immer das hatten, ich glaube, am Ende war ich der Einzige, der da mal reingeguckt hat. Und mein Gegenüber hat immer gesagt, nein, überflüssig. Nell, wie würdest du denn die Kinofilme ranken? Oder ranken, wie wir jungen Leute sagen?
Oh Gott. Schwierig. Also ich glaube tatsächlich, der älteste, Drachenauge, würde den auf Platz 1 tun tatsächlich. Ich mag den von allen dreien am liebsten. Dann den neuesten, ich glaube 2020 oder so war der ja, Platz 2. Der war eigentlich ganz gut, aber da haben die Gabi irgendwie vollkommen ruiniert, weil Gabi auf einmal Hunde nicht mehr mochte, was ja so gar nicht passt. Und dann tatsächlich den aus den 2000ern, Mind Machine oder so ähnlich, würde ich als letztes noch tun. Da fand ich den Fall einfach nicht gut.
Gehe ich d'accord? Also würde ich auch den von 92 als auf Platz 1 setzen. Was mich aber echt wundert, also was magst du daran? Das Thema? Oder weil, also findest du nicht, der ist irgendwie noch veraltet, so wie der umgesetzt ist, wie der gedreht ist? Oder interessiert dich sowas nicht? Also ich kenne Leute, die sagen irgendwie, ja, man sieht, es ist ein alter Film. So, die Sehgewohnheiten sind nicht mehr die von heute. Die mögen das nicht, ne? Aber dir scheint das irgendwie egal zu sein, oder?
Ja, ist es auch. Also ich bin Filmfan, deswegen sagen wir so, ich mag alte Filme und es ist mir auch egal, wenn sie alt rüberkommen, weil es halt einfach der Film an sich ist. Also deswegen, mich stört es nicht. Es sieht zwar alt aus, okay, aber es passt auch zu TKKG irgendwie, finde ich. Dieser Retro-Flair, den mag ich sehr gerne an der Serie manchmal.
Ja, und dieser rätselhafte Mindmaschine, den habe ich auch mal gesehen, aber auch erst so vor 2-3 Jahren das erste Mal. Also der schreit richtig so nach Nullerjahren, den fand ich nicht gut. Aber der letzte, der war gut, ne, so mit dieser Original-Story. Aber da haben sie ja eh generell ganz komische Sachen gemacht, dass Tim ja dann dieser Jugendbande war,
ja.
Auch gesprayt hat und so. Wobei ich das gar nicht so schlecht fand, so als Idee, weil du halt TKKG dann neuem, jüngeren Publikum zugänglich machst. Naja, dass Gabi keine Hunde mag, am Ende liebt sie ja dann den Oscar doch, sie nimmt den ja. Aber das fand ich auch ein bisschen, na, nicht grenzwertig, aber untypisch, das stimmt. Da kann man jetzt eigentlich nur noch abschließend sagen, ihr habt es eigentlich, glaube ich, schon beantwortet. Könnt ihr euch noch an eure erste TKKG-Folge erinnern?
Ja, also meine erste Folge war Das leere Grab im Moor, Folge 3. Dann hatte ich ja noch Folge 99, Hilflos in eisiger Nacht. Das ist die, die ich eigentlich ganz gruselig finde. Zwischendurch diese komischen Einspieler da immer, die fand ich immer ganz schlimm. Dann hatte ich tatsächlich noch Falschmünzer vom Mäuseweg, die ich ja mal fälschlicherweise als Folge 1 betitelt habe. Die hatte ich noch und hatte ich noch eine? Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, Fieser Trick mit Nummer 100 hatte ich dann sogar tatsächlich auf CD, aber noch die erste Folge davon. Mörderspiel im Burghotel hatte ich auch noch. Mir fallen die ganzen Namen tatsächlich noch ein. Und dann, ich hatte glaube ich noch 2, 3, aber ich weiß nicht mehr, welche das waren. Also das war, aber die erste war Folge 3, Das leere Grab im Moor. Die habe ich auch hoch und runter gehört und konnte die glaube ich auch irgendwann komplett auswendig und mitsprechen.
Ja, also die Folge, die ich dauernd drauf und runter gehört habe, weil ich anfangs nur eine einzige hatte, war tatsächlich eine Weihnachtsfolge, nämlich Wer stoppt die Weihnachtsgangster? Ach Gott. Und später habe ich dann von meinem Vater tatsächlich auch, ich glaube, 2, drei CDs bekommen. Das waren einmal tatsächlich das Lebende Gemälde. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen auch. Dann war das Skelett oder Totenkopfwanne. Ich weiß nicht mehr, was genau es von beiden war. Irgendwie sowas. Und das letzte war tatsächlich auch eine ältere, aber da fällt mir der Name tatsächlich nicht mehr ein.
Ja, also sehr gut, Jonas. Gefällt mir, dass du das leere Grab magst. Ich mag die auch sehr, ja.
Die ist mir am Kopf geblieben, die Folge.
Die ist super. Es ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen von TKKG. Ich überlege jetzt gerade. Die 99, die ist aber auch wirklich, die ist schrecklich. Jesus, hilflos in eisiger Nacht. Ja, mit dieser Thematik da am Ende, dass er den Typ da irgendwie an der Weltkriegsbombe begraben will, ne, nackt gefesselt und weil er auf seine Cousine scharf ist oder so. Also die ist wirklich, ja, sehr, sehr grenzwertig.
Aber die hat geile Gesprächsszenen.
Geht so. Ich finde die sehr langatmig. Ich glaube, die geht auch.
Die ist auch ziemlich lang. Die hat viele Nebenstränge, die aufgemacht werden. Und das Witzigste ist eigentlich wirklich dieses Gespräch nach dem Brief da, wenn die dann irgendwie sich gegenseitig foppen, wenn der dann zu Tim sagt, willst du eins in die Zähne? Dann würden ihre im selben Moment im Arsch Klavier spielen, wenn ich mal mich auf ihrem Sprachniveau ausdrücken darf. Also das ist dieses Gespräch bleibt mir halt wirklich im Kopf. Das ist halt mega, mega witzig. Aber sonst, ja, die Thematik fand ich bei der Folge auch schon. Ja, die war schon komisch.
Thomas, bevor du einschläfst, weil du hast schon lange nichts mehr gesagt.
Ich mag Hunde.
Wie stehst du zu der Serie?
Achso. Ich hatte ja eingangs gesagt, es gab ja immer dieses TKG gegen drei Fragezeichen, was ist besser, was ist schlechter. Und ich finde, man kann die Serie gar nicht miteinander vergleichen, weil einfach drei Fragezeichen mehr Richtung der Tief-Thematiken geht. Und bei TKG habe ich eher diese typischen, 80er, 90er Jahre Kinderabenteuerfilme im Kopf, so Goonies-mäßig. Also jetzt nicht wirklich so detektiv-mäßig, detektiv-like unterwegs sind, sondern wirklich dieses Abenteuer erleben zusammen. Von daher finde ich, man kann es gar nicht so richtig miteinander vergleichen. Und ich habe es mir angehört, weil ich einfach so mal zu den drei Fragezeichen oder ist gelungen. Von daher kann man sich gut anhören. Die neuen Folgen sind besser als die neuen drei Fragezeichen-Folgen. Ne, willst gleich freudig nicken, weil sie mir immer gesagt hat, hör unbedingt rein, die sind besser als die drei Fragezeichen Folgen. Ich sag, ja, du hast recht.
Oh, oh, wow, oh.
Jonas, wie stehst du zu der Serie?
Also eigentlich mag ich TKKG, die Serie. Ich höre mir die auch Folgen auch immer mal wieder hin und wieder an. Aber es gibt natürlich auch so Punkte, bei denen ich immer wieder schmunzeln muss. Also beste Beispiel, finde ich, bei TKKG ist immer Thema Gewalt. Die lehnen Gewalt strikt ab. Außer sie ist dazu da, Verbrechen zu bekämpfen. Dann darf Tim auch wie in Fieser Trick mit Nummer 100 mal mit einer Holzlatte auf die Verbrecher losgehen und wird von Klößchen geil moderiert. Und ja, ich finde es halt gut, dass immer wieder auf gewisse Themen aufmerksam gemacht wird, Umweltschutz und dies und das, aber manchmal ist es so ein bisschen. Ja, so finde ich so aufgezwungen. Also was mir wirklich auch da immer im Kopf bleibt, ist so ein Mörderspiel im Burghotel, wenn die gefragt werden, ob die was zu trinken wollen. Dann will Orangensaft oder vielleicht was Hartes. Und Tim so, hey, was Hartes? Was willst du meiner Freundin der anderen? Dann ein Orangensaft mit einem Teelöffel Sekt. Alkohol kommt uns nicht über die Zunge. Wo ich mir so denke, das ist so, hätte einfach streichen können, die Passage. Ist völlig uninteressant für den Hörer. Und manchmal ist das so, wenn die mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, ne, und dann sagen, ja, noch 10 Lungen Vollgift, dann sind wir da. Wo ich mir denke, ihr fahrt gerade eine Straße lang. Ja, was wollt ihr machen? Alle Straßen verschwinden lassen oder alle Autos verbieten? Also ich finde dieses, was der Thomas halt sagt, ne, dieses mit Freunden zusammen auf Abenteuer erleben und so, finde ich ganz cool. Aber diese Moralkeule, die manchmal geschwungen wird, finde ich so ein bisschen übertrieben.
Ist aber auch in den neuen Folgen weniger, oder? Ich meine, weil früher war es ja so in den 80er, 90er, wenn ich an die alten He-Man-Folgen und so denke, der wo hinterher, vor das Geld war schön, ne, die mit am Schwert, oder hinterher, bitte trennt den Müll. So nach den Zeichnungen am Ende gab es immer diese Moralkeulen für die Kinder.
Ja, das ist ja generell, also so TKKG, wenn man sich da mal so ein bisschen die Historie anguckt, stark gestartet und dann im Laufe der Zeit, solange der Stefan Wolf dann noch die Geschichten beigesteuert hatte, das wurde immer mehr zu so einem Abziehbildchen seiner selbst, weißt du? Ja, es ist auch wirklich so, seit er nicht mehr für die Serie verantwortlich ist, hat man da schon ordentlich gegengesteuert. Und in den neuen Folgen, wenn Tim Gewalt anwendet, dann wirklich nur aus reiner Notwehr und dann auch nur ganz widerwillig, ja. Also musste ihn schon beinahe zu zwingen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge waren das, wo er zu jemandem sagte, ich prügel mich nicht mit dir, ich prügel mich nicht mit dir. So, also wo er wirklich so der Keilerei sogar schon fast aus dem Weg geht. Und das ist natürlich für die Altfans ein No-Go, ne? Das ist nicht mehr mein Tim, ja. Ich finde es aber, ich bin auch inzwischen auf dem Dampfer, dass ich sage, ich finde die neuen TKKG-Folgen hören sich angenehmer weg als die neuen 3-Fragezeichen-Folgen. Da ist irgendwie noch so ein bisschen mehr Pfiff drin und irgendwie gefällt mir die Atmosphäre besser. Und bei 3-Fragezeichen so ist so langsam so dieses so, oh, wir haben einen neuen Fall, da kommt jemand auf den Schrottplatz, ne? Da schafft's TKKG, die haben es geschafft, die nochmal so gut neu zu erfinden.
Ich muss aber sagen, was mir aufgefallen ist, bei TKKG ist es so, dass die neue Technik, die ganze moderne, viel besser mit einführen. Ne? Eine Folge mit der Drohne zum Beispiel, wieder eine Drohne. Bei 3-Fragezeichen hast du sowas im Endeffekt gar nicht. Du hast ja immer irgendwie noch diesen geschlossenen Kosmos. Ab und zu kommt mal was Neues dazu. Aber dieses wirklich mit dieser Moderne gehen, ist bei TKKG ein bisschen, ich sag mal, aggressiver.
Also wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich gerne weitergehen. Und Nell, würdest du mir die Ehre geben und den Klappentext einlesen?
Ja, klar. Auf einer Fahrt im Intercity erkennt Tim den gesuchten Unhold Deal. Tim stellt ihn, aber der Verbrecher entkommt. Jetzt will er sich an dem TKKG-Häuptling rächen und droht Gabi zu überfallen. Ihr Leben ist in Gefahr. Aber niemand weiß, wann und wo die Bestie zuschlagen wird.
Schön kurz, reißerisch. Was sagt ihr dazu?
Passt.
Ja, verrät nicht zu viel. Du hast manchmal Probleme, dass einfach der Klappentext schon den ganzen Fall quasi oder die ganze Geschichte erzählt. Hast du hier Gott sei Dank nicht. Ist natürlich, wie gesagt, reißerisch. Aber macht natürlich Lust auf mehr.
Hätte auch so ein Bild-Zeitungsartikel sein können, ne? So richtig schön schön reißerisch, wie ihr das schon gesagt habt, und die Worte schon, ne, Bestie und so, ne, da denkst du dir halt, also der Klappentext sagt dir eigentlich das, was du ja von dem auch zu erwarten hast, wie er auch dargestellt wird eigentlich in der Folge, ne? Das ist halt jetzt nicht einer, der da mal so hingeht und sagt, hier willst du meinen Lolli haben, ne? Sondern das ist ja eine ganz krasse Thematik, die da eigentlich thematisiert wird. Und sie ist ja auch, das Bild finde ich auch krass, ne? Also das Cover finde ich ja halt auch krass.
Findest du?
Da können wir gleich was zu sagen. In all der Aufregung habe ich ganz vergessen zu sagen, was wir heute überhaupt besprechen, nämlich die Folge Nummer 83, Hilfe Gabi in Gefahr. Das habe ich gar nicht gesagt. Und der Autor ist Stefan Wolf. Veröffentlicht wurde das Buch im Jahre 1992. Das Hörspiel erschien am 8.7.1993 mit einer Länge von ca. 48 Minuten. Also richtig schön kurz und knackig, so wie wir es lieben. Ne? Nicht diese 70, 80 Minuten, wie wir es heute gewohnt sind. Deswegen nehme ich mal an, ihr fandet das bestimmt auch angenehm, die Vorbereitung. Die Folge hat sich recht schnell weggehört.
Ja, also ich finde, man war wirklich schnell durch. Also ich hatte die länger in Erinnerung, dann, wenn man die gehört hat, steht man, ah ja, das kam ja, und dann ist ja gleich schon Ende, ne? Also dann geht's ja jetzt schon so hoppla hopp. Also, konnte man gut hören.
Also für mich war es eigentlich genau das Gegenteil tatsächlich, weil ich beim Hören musste ich manchmal sehr oft auf Stopp drücken, einfach weil ich sehr oft einen Lachanfall bekommen habe. Dann habe ich mich auch teilweise mit Mara über bestimmte Sprüche ausgetauscht, über Telefon, und deswegen, das hat bei mir die Folge natürlich sehr in die Länge gezogen.
Echt?
Ja, also ich bin nicht der größte Fan vom Retro-Archiv, und heute habe ich wieder herausgefunden, wieso.
Okay, ne, also ich finde da fallen gar nicht so viele Sachen, also für mich als alten Mann, die irgendwie auffällig sind. Ja, kurz war ich, habe die gestern gehört, heute nochmal gehört, und ich muss sagen, aber wenn du die zu oft ineinander weghörst, dann wird sie an gewissen Stellen nervig. Vom Hintern auch zu sprechen, garantiert.
Das stimmt, da kann ich nur zustimmen. Ne? Also ich habe es jetzt natürlich in der Vorbereitung auch ein paar Mal hintereinander gehört, und wenn man das macht, nimmt so ein bisschen den Schrecken, weil da reden wir bestimmt später auch mal drüber, weil die Thematik ist ja doch schon eine ziemlich krasse. Ne? Aber bevor wir dazu kommen, Jonas hat schon gesagt, das Cover haut ihn um. Ja, was findest du denn da geil?
Ja, geil ist jetzt das falsche Wort, aber ich finde, wir haben die Überschrift Hilfe, Gabi in Gefahr. Wir sehen Gabi in einem Park anscheinend auf ihrem Fahrrad unter einem Laternenpfahl und im Hintergrund halt diesen schwarzen Schatten, der aus dem Gebüsch rauskommt. Also, und das im Zusammenhang mit dem Klappentext, ne, dass der Verbrecher droht, Gabi zu empfallen, ne, und wo die Bestie zuschlagen wird, finde ich, vermittelt das halt schon so eine bedrohliche Situation. Auch wenn wir halt, ich sag mal, alle wissen, wie es ausgehen wird. Aber es ist halt trotzdem der Gedanke halt einfach, dieses Bild in Verbundenheit mit dem Text, wenn man die Folge jetzt nicht kennt, da erwartet man eigentlich nicht so eine typische TKKG-Folge, wie, keine Ahnung, irgendwo wird eingebrochen, es wird was geklaut und die lösen bei nebenbei fünf andere Fälle, die sich auftun und helfen jenen und am Ende ist alles gut. Sondern man erwartet schon so ein bisschen einen krasseren Fall.
Okay.
Ja, ich finde, für mich ist das einfach so, weil, wenn ich das vergleiche mit anderen Folgen, die ich kenne, wie jetzt, und der Schlangenmensch zum Beispiel, die kenne ich auch, da geht es eigentlich nur um Einbruch. Obwohl da ja auch eine Szene bei ist, wo Gabi ja ihr Taschengeld aufbessern könnte, wenn sie. Aber oh, damit verglichen.
Ganz, ganz schwierig. Ganz schwierige Szene.
Die anderen Klappentexte sind einfacher geschrieben und stellen nicht so eine typische, also das ist nicht typisch TKKG, finde ich.
Ja, ich finde ja nur bei dem Klappentext, ja, ich stimme dir zu, nur das Cover ist so, weiß ich nicht, so, als würde da hinten so ein Monster im Gebüsch stehen, weißt du, so aus dem Gefühl, ne? Deswegen
ja, eine Bestie.
Kann ich halt gar nicht so für, ja, aber kann ich nicht so wirklich für voll nehmen, weil sie irgendwie ist das, also in mir löst das jetzt keine großartigen Angstgefühle aus oder sonst irgendwie was, das ist eher so, naja.
Ich finde es aber eigentlich sehr atmosphärisch, also klar, das Cover verrät oder zeigt genau das, was der Titel uns sagen will, Hilfe, Gabi in Gefahr. Und wenn du dann hinten im Klappentext liest mit der Bestie, ne, dann ist das natürlich schön gemacht hier mit dem, ja, mit diesem schwarzen Mann, der aus dem Gebüsch kommt und das arme, unschuldige, blonde Mädchen auf ihrem Fahrrad. Ne. Also das ist schon, ich sag mal, in der Zeit, wo das entstanden ist, finde ich, da passt das sehr gut rein. Heute lachen wir darüber, ne? Das war, wir haben andere Sachen inzwischen gesehen, wir haben andere Sachen gehört. Da ist es jetzt so ein bisschen überholt, ne? Aber ich denke mir mal so für Anfang der 90er, für ein Jugendhörspiel, finde ich das schon passend. Heute würde ich es wahrscheinlich auch ganz, ganz anders machen. Ja, und das bringt mich eigentlich gleich zu der Frage. Wir haben es ja hier wirklich mit einem, das Hörspiel sagt es auch oft genug, Tribi zu tun, also einem Triebtäter, einem Unhold, der sich an wehrlosen Frauen zu schaffen macht. Ja, da muss ich gleich mal zu sagen, im Laufe dieses Podcasts habe ich ja auch viele von den Büchern gelesen. Und ganz oft kommen so eklige, schmierige Typen vor beim Stefan Wolf in den Büchern, die einfach wirklich sich auch immer an jungen Frauen vergreifen wollen. Ne? Also da gab es zum Beispiel, wo waren das bei Wildtiebe im Teufelsmoor, wenn die da im Wald unterwegs sind, im Regen, da verzichtet das Hörspiel komplett drauf, aber im Buch muss Gabi noch unbedingt auch so einem Triebtäter über den Weg laufen, der sie dann durch den Regen verfolgt, ja. Da habe ich dann auch hinterher immer gedacht, so Gott sei Dank haben die das fürs Hörspiel geschnitten, ja. Das wäre too much gewesen, zu viel. Das brauche ich nicht. Also da hat der H.G. Francis schon sehr gut immer die Schere angesetzt, ne? So, hier können wir es nicht machen. Hier ist es Bestandteil der Folge. Daher die Frage an euch, wie findet ihr diese Thematik? Also, findet ihr die Idee spannend? Ist es überhaupt für ein Jugendhörspiel geeignet? Also, wenn ihr jetzt Kinder hättet, würdet ihr wollen, dass die das hören? Generell, wie ist die Umsetzung gelungen?
Ich sag dir direkt, definitiv nein. Also, ich habe deswegen, ist dann so im Kopf geblieben, das Hörspiel, weil jetzt für ein Kinderhörspiel, Jugendhörspiel, finde ich es unpassend, dass die Thematik. Du kannst es auch anders lösen. Ich meine, hier geht es ja um Rache. Du kannst natürlich auch anders lösen. Nicht immer, dass du diese Triebtäter-Thematik da nimmst, sondern irgendwie, ich werde deine Freundin entführen und irgendwo einsperren. Fertig. Als Beispiel. Das Krasse ist ja auch, hier geht es um Triebtäter, aber was er macht, wird hier nie benannt in der Folge. Das heißt so, der Tribi, der Triebtäter, mehr kommt gar nicht. Gott sei Dank. Also für ein Kind, also, das ist, glaube ich, für ein Kind nur gedacht, der ist ein böser Mann, der irgendwie was Frauen entführt, so nach dem, wenn du jetzt nur die Folge hörst. So, wenn du allerdings weißt, dass du Triebtäter macht, finde ich die Folge richtig, richtig krass. Und ich glaube, je älter du wirst, desto mehr realisierst du, die Thematik ist für Kinder einfach ungeeignet. Also ich würde es meinem Kind niemals hören lassen. Also jetzt heißt nicht niemals, sondern erst wenn es älter ist, ne? Oder weil da muss ja auch, ich habe mal vorlassen, 8-jährig, weiß ich was, hast du erst mal gehört, TKKG?
Da war ich so 6, 7.
Ja, ich mal 6, 7, da musst du dem Kind ja auch erklären, was. Kinder werden auch fragen, wahrscheinlich. Was ist ein, kommt immer hin, Mama, was ist ein Tribi? Und denkst du dir, okay, was hast du gehört? Deswegen, man hätte es anders lösen sollen. Aber deswegen ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben, die Folge. Weil das Thema einfach so krass ist für ein Kinderhörspiel.
Ja, ich finde auch, dass die Thematik, wie Thomas schon sagt, man hätte es anders lösen können, sondern einfach einen Entführer, Erpresser nehmen können. Was mich wirklich an der Folge, also ich komme jetzt nicht darum, es jetzt schon so zu erwähnen, einfach stört, ist auf eine gewisse Art und Weise, korrigiert mich, wenn ihr das übertrieben findet, aber ich finde, es wird auf eine gewisse Art und Weise einfach nur durch das Wort Tribi ins Lächerliche gezogen.
Verharmlost, ja.
Da kommt der Tribi, da ist der Tribi wieder. Und dann ist es mal irgendwann ein Triebtäter, dann ist es ein Sittenstrolch. Also, das sind für mich, von meiner Ausfassung her, zwei verschiedene Paar Schuhe. Ein Sittenstrolch ist vielleicht jemand, der, ja, ist jetzt auch nicht toll, der exhibitionistenmäßig sich von einer Frau im Mantel entblößt. Ja, ist scheiße, aber ist was anderes als ein Triebtäter. Ne? Also, finde ich, das ist so, es verschwimmt alles und wie Thomas schon sagte, versuchen einem Kind mal zu erklären, ja, was ist ein Triebtäter? Ja, das ist jemand, der Frauen entführt. Okay. So, was anderes würde ich jetzt meinen Kindern auch nicht sagen. Weil die sind dann noch zu jung, glaube ich, um so eine Thematik zu verstehen. Von daher, ich finde auch, man hätte es einfach anders lösen können. Und dieses Wort Tribi, ich stoße mich da einfach dran. Weil es einfach, wie Thomas schon sagt, es wird verharmlost, worum es da eigentlich geht.
Wobei ich ja sagen muss, diese ganze Thematik mit der Rache, die ist ja geil gemacht.
Ja, die Rache finde ich ja in Ordnung.
Wir haben ja da Fragezeichen auch späte Rache, was schlecht gemacht worden ist bei der Fragezeichen, aufgrund der Verlagsvorgabe. Aber hier die Thematik Rache wird gut eingeführt, wird gut umgesetzt, nur eben halt, man hätte diese Thematik einfach anders lösen können.
Ja, nee, also ich stimme da voll überein mit euch beiden. Das Ding ist, ich wusste am Anfang nicht, was ein Triebtäter tatsächlich ist. Ich kannte den Begriff einfach nicht. Und das hat bei mir dann tatsächlich auch ein bisschen so gedauert, so von wegen, ah shit, warte mal. Nein, haben die jetzt nicht in dem Hörspiel gemacht. Weil es ist ja wirklich, es wird ja auch vermarktet an Jugendliche und Kinder. Und das Thema ist halt, ich finde es komplett wirklich falsch am Platz. Und ähnlich wie Jonas mit dem Tribi und so, ich musste schon eigentlich fast immer lachen, wenn irgendwie gesagt wurde irgendwo, aha, ja, der Tribi. Nee, also nein, einfach nein.
Ja, das finde ich ganz spannend. Ich habe nämlich gefragt, ist die Folge noch zeitgemäß? Das habt ihr ja auch immer als Kategorie in eurem Podcast. Oder funktioniert sie heute noch? Oder war sie damals schon schlecht umgesetzt oder nicht zeitgemäß? Ich meine, klar, du hast diesen Aufhänger mit dem Triebtäter und der Rache, aber du hast ja nebenbei trotzdem noch einen Erpressungsversuch, du hast Einbrüche und so. Also da ist ja auch ein Kriminalfall mit drin. Ne? Nur nebenbei ist der berühmt-berüchtigte Fensterbohrer auch noch ein Perversling. Deswegen nicht nur, ich glaube, wenn es nur darum gehen würde, 48 Minuten lang wie Tim die ganze Zeit Gabi beschützt, ne, und sich wie Bodyguard da mäßig vor sie hinwirft und alles, ja, ich glaube, dann wäre es anstrengend. Aber dadurch, dass du auch noch einen Kriminalfall drin hast, verwässert so das Ganze. Und wir kommen ja später nochmal auf den Showdown zu sprechen, wie wir den finden, weil das kann man ja gleich mal sagen, das löst sich ja alles so ein bisschen in Wohlgefallen auf am Ende. Und ich muss auch leider zugeben, ich habe es in der Vorbereitung nicht geschafft, das Buch komplett zu lesen. Ich bin nur bis Seite 60 gekommen. Asche auf mein Haupt. Aber wie Jonas immer so schön sagt, wir bewerten ja auch die Hörspiele und nicht die Bücher.
Ne? Ja, mittlerweile ist es so ein bisschen auf anderen Richter, von daher.
Ja, mittlerweile verschwimmen die Grenzen so leicht.
Ah, toll. Hast ja den besten Zeitpunkt ausgesucht. Kaum bist du hier so. Aber hätte ich schon gut gefunden, wenn ich wüsste, wie das Buch ausgeht. Dankeschön. Da hätte ich noch eine Frage, auch speziell an Nell. Wie findest du denn Tims Verhalten gegenüber Gabi? Weil klar, er macht den Retter in der Not, nicht Retter in der Not, aber er fühlt sich ab jetzt ja verpflichtet, 24/7 Gabi zu beschützen. Funktioniert das heute noch oder ist er selber so ein bisschen übergriffig?
Schwierig tatsächlich. Also ich kann jetzt natürlich nur für mich sprechen. Ich fand es am Anfang, fand ich es eigentlich ganz süß so. Von wegen, ja, Tim will natürlich seine Freundin beschützen. Aber er hat ja wirklich an ihr schon fast geklebt. Und das fand ich dann wiederum so ein bisschen, hey, lass das Mädchen doch einfach mal ein bisschen Ruhe, ein bisschen atmen oder so ähnlich. Weil irgendwann war es dann für mich persönlich auch eigentlich nur noch nervig. Wie gesagt, am Anfang war es so, okay, kann man mal machen, ist ja der Freund, Beschützerinstinkt, was auch immer. Aber zum Schluss war es dann einfach nur so, oh Gott, Tim, lass doch einfach mal Gabi so, keine Ahnung, 15 Minuten einfach für sich alleine.
Ja, und wo er es macht, wird sie entführt.
Ja, so, das ist natürlich die Krux der Sache, aber das ist dem Plot geschuldet.
Ja, das stimmt leider, ne? Also, dann, wenn sie es macht, dann bestätigt sich es halt nur, ne? Aber wie gesagt, da ist halt auch, man würde es heute anders machen, definitiv. Gut, wenn wir nichts mehr haben, ihr Lieben, ja, habe ich noch ein kleines Trivia und dann können wir in die Folgenbesprechung einsteigen. Da könnt ihr euch dann zurücklehnen, weil ich werde in jedem Detail die Szenen euch vorlesen. Ne? Das wisst ihr ja schon. Der Trivia-Fakt, den ich habe, ist, dass ein Running Gag der Serie TKKG ist, dass Gabi ständig entführt wird. Und ich habe das mal nachgezählt und ich glaube, ich habe nicht mal alle Folgen wahrscheinlich erfasst, aber das passiert zum ersten Mal in der Folge 27 bei Dieten im Palasthotel. Da wird sie das erste Mal entführt. Und dann geht's weiter mit der Folge 31, die Entführung in der Mondscheingasse, die 38, die weiße Schmugglerjacht, die 43, gefangen in der Schreckenskammer, die 56, Todesgruß vom gelben Drachen. Da wird ihr sogar angedroht, dass man ihr Morphium oder so spritzen will. Nee, nicht Morphium, Heroin, keine Ahnung. Dann Folge 78, heißer Draht nach Paradiso. Die Folge 98, die Haie vom Lotusgarten und die 124, vergebliche Suche nach Gabi. Und danach weiß ich nicht, ob da noch irgendwelche Folgen kamen. Aber ist ganz schön viel, ne? Und das ist ja natürlich auch so ein Klischee, was die Serie hat, ne? Dass Gabi ständig entführt wird. Was haltet ihr davon?
Ich muss tatsächlich sagen, früher hat es mich so ein bisschen genervt, teilweise. Weil natürlich, Gabi wurde von allen am öftesten entführt, aber dann hattest du zwischendurch auch mal Klößchen, der eigentlich nur wegen seinem Geld natürlich entführt worden ist. Aber tatsächlich, ich habe auch mal drauf geachtet, in den neueren Folgen, vor allen Dingen in den letzteren, ist tatsächlich Tim derjenige, der öfters gekidnappt wird, weil er seine fucking Klappe nicht halten kann.
Das stimmt, ist mir auch aufgefallen, dass er öfter jetzt auch mal entführt wird. Oder Karl. Karl, ja, wurde jetzt auch ein paar Mal in den neueren Folgen entführt. Und dass man auf dieses Klischee, das arme, wehrlose, blonde Mädchen wird entführt, verzichten sie ja jetzt inzwischen komplett. Also die wird, wenn, dann nochmal härter angepackt, aber das haben sie komplett abgelegt. Und ich bin auch nicht unglücklich drüber, muss ich sagen, weil das hat sich halt irgendwann so abgenutzt. Ja.
Ja.
Und ich finde auch, da muss ich auch mal sagen, so Rhea Harder, es ist jetzt keine Kritik an ihr, aber ich finde, es passt nicht zu ihr, wenn sie entführt wird und das vertonen muss als eine Veronika Neugebauer. Also Veronika Neugebauer kann da viel mehr dieses hilflose Mädchen ausspielen. Und Rhea Harder, die ist zu tough, finde ich. So vom Typ her, ne? Dass man da irgendwie, wenn die um Hilfe schreit, da denke ich so, ach Mensch, hier bei Notruf Hafenkante rennst du mit einer Waffe rum, ne? So heißt das ungefähr, ne? Deswegen, auch da finde ich es ganz gut, allein schon von der Besetzung. Weil Rhea Harder, wenn die so entführt wird, ich finde, das passt nicht. Und das ist jetzt keine Kritik an ihrem Schauspiel, sondern einfach vom Charakter her.
Ja, stimme ich tatsächlich zu. In den neueren Folgen ist Gabi einfach tougher. Was ich persönlich auch mag, sie setzt sich ja selber öfters zu Wehr. Jetzt hier in der letzten Folge hier Drohnen in der Nacht, war es ja genauso.
Ja, habe ich nicht gehört.
Thomas, war das in der Folge nicht so?
Meinst du mich jetzt?
Thomas 2.
Ach so.
Thomas 2. Du hast die Folge gehört.
Ja, ich habe sie gehört. Ja, ist so. Ja, ich muss sagen, ich fand es beim, wie gesagt, ich habe es ja chronologisch gehört, am Anfang sehr auffällig. Ne? Also Thomas schon sagte, dieses blonde, hilflose Mädchen. Gabi konnte ja quasi im Endeffekt nichts alleine. Ne? Also dass die morgens überhaupt den Weg zur Schule gefunden hat, war echt der Höhepunkt gewesen, ein ganzes Hörspiel. Ne, also die konnte ja wirklich nichts, durfte nichts, ne, und ist natürlich auch die perfekte Vorlage gewesen für die Ferienbande, die es ja nochmal auf die Spitze getrieben haben. Und sie hat sich, ich sag mal, emanzipiert irgendwo, weiterentwickelt, wie man das nennen möchte. Auf jeden Fall ist sie nicht mehr nur dieses schmückende Beiwerk für Tim, sondern sie ist halt wirklich das fester Bestandteil der Gruppe, auf das man auch nicht verzichten möchte. Weil früher hätte sie sagen können, ja, ob Gabi dabei ist oder nicht, ist doch egal. Oscar ist ja wichtiger als Gabi im Endeffekt, ne, manchmal. Also von daher. Gott sei Dank hat sich so entwickelt, davon ab.
Tim hat jetzt mittlerweile Schleppleine für Gabi, damit die sich ein bisschen weiter bewegen darf. Nee, aber das ist so, in den ersten Folgen fällt mir dann auch, einer kommt oft, das ist nichts für kleine oder für Mädchen, ist das nichts. Und es wird dann auch öfters mal erwähnt, ja, es ist nichts für blonde Mädchen und für hübsche Mädchen. Und da denke ich mir immer nur so, Aber als 12-, 13-Jähriger sich mit 5 Gangstern kloppen, ist natürlich okay, ne? Das ist nichts für die Polizei, das ist was für Tim. Oder Tarzan, wie er ja damals noch hieß. Ich find's auch ganz gut, dass es so mit der Zeit gegangen ist. Also man merkt ja auch jetzt in der Folge, dass Gabi sich schon am Ende ja auch mehr durchsetzt. Also ich will jetzt nicht schon zu viel vom Ende von so zum Ende springen. aber ich finde, dass ich habe die neueren Folgen jetzt alle nicht so gehört, aber dass es je weiter man nach hinten geht in der Thematik, also Gabi in mancherlei Hinsicht schon selbstständiger wird, zwar immer noch Tim diese schützende Hand hat über sie, aber man merkt, wie es langsam ausschleicht, also wie es nicht mehr so krass ist wie in den ersten Folgen.
Ja, da muss ich mal Nell fragen. Du hörst ja die neueren Folgen mehr als ich. Ist diese Bussi-Thematik eigentlich überhaupt noch da oder haben sie das auch abgeschafft? Weil früher war ja immer dann dieses so, Gabi, mein kleiner Engel, Bussi hier, Bussi da. Das endete ja so mit dieser Ära von Stefan Wolf, wo dann die neuen Autoren kamen und AutorInnen. Ist das noch, ich glaube, die umarmen sich, wenn es hochkommt und so, aber so dieses Bussi gibt's gar nicht mehr, oder?
Nee, nicht wirklich. Also, es ist tatsächlich schwierig geworden. Sie nennen sich, also sie sagen immer noch, dass sie halb Freundin und Freundin sind, aber so wirklich wie früher tatsächlich auch, also hier jetzt, wie du meinst, halt mit Bussi oder so, ist nicht wirklich viel. Es ist händchenhaltend, keine Ahnung, in einer der letzten Folgen wurde jetzt Oscar gekidnappt und als Gabi dann Nervenzusammenbruch hatte, hat Tim sich natürlich um sie gekümmert. Aber es ist nicht mehr so wirklich dieses exklusive Freund-Freundin-Ding tatsächlich.
Ich habe ein bisschen gelogen. Ich habe den Anfang von der Drohnenaugen in der Nachtfolge gehört und da sind sie doch am Anfang im Schwimmbad oder so und da ist er ja ganz schön eifersüchtig. Ne? Da ist doch so ein Typ, der ihr die ganze Zeit schöne Augen macht und er kocht ja richtig. Also
genau.
Das habe ich gehört. Das fand ich auch gut. Das war irgendwie auch gut umgesetzt.
Ja, ja. Das ist also, sowas ist noch immer drin. Wenn jemand versucht, sich an Gabi ranzumachen, ist Tim der Erste, der sagt, ey, stopp, das ist meine Freundin und nur ich darf mich an sie ranmachen.
Das ist Tim so ein richtiger Talachon.
Das lasse ich mal so stehen und werde ich dann nachher googeln, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Thematik rein. Ihr lehnt euch zurück. Ihr dürft aber jederzeit reingrätschen, wenn ihr was habt. Oder also hebt die Hand, nicht alle auf einmal reinbrüllen. Ne? Wir sind ja hier nicht bei der Zentrale. So, Szene 1. Ja? Tim befindet sich im Intercity auf dem Rückweg in die Millionenstadt, nachdem er übers Wochenende seine Mutter besucht hat. Er unterhält sich angeregt mit einer älteren Frau und gibt so einiges über sich und seine Freunde preis. So erzählt er über seine geliebte Freundin Gabi, nennt ihren und seinen vollen Namen und zeigt der Dame sogar Fotos von der kompletten TKG-Bande. Da habe ich mir notiert, dass es nicht mehr viel fehlt. Und er würde hier die Passnummer, die Kleidergröße und die genaue Anschrift von seinen Freunden verraten. Er ist da sehr, sehr offen für. Und ich finde auch die Frage von der Frau so doof, so wo sie so sagt, ja, Nell, du bist gleich dran. Heißt deine Freundin wirklich Gabi oder ist das eine Abkürzung? Wo ich so denke, ist doch scheißegal. Ja, Nell, bitte?
Also, die anderen hatten sich auch gemeldet, will ich nur anmerken.
Die werden ja einfach außen vor gelassen, ne?
ja, also der Anfang. Ganz ehrlich, ich die ganze Folge über, meiner Meinung nach, das Ganze hätte vermieden werden können, hätte Tim einfach nicht so weit seine Klappe aufgerissen. Ganz ehrlich. Und dass er das dann auch in der Bahn dieser wildfremden Frau erzählt mit den Fotos, das war für mich noch die Spitze tatsächlich so. Natürlich, man kommt ins Gespräch, meinetwegen. Aber Fotos? Und wie er dann auch über Gabi erzählt, seine ach so tolle Freundin und die ist ja klug und sie ist hübsch. Und aha, ich habe ja den Spitznamen, also Gabi ist ja gar nicht ihr echter Name. Nein, eigentlich heißt sie ja Gabriella Glöckner. Und ach ja, und ich nenne sie auch noch Foto, weil sie ja so ein tierlieber Mensch ist. Ich hätte kotzen können.
Also ich fange erst, lass mich mal kurz angrätschen. Der Geilste war ja gewesen. So von wegen, ist aber hübsch. Und sagt Tim Eiskalt, vor allen Dingen hat Gabi einen ganz tollen Charakter. Und ich dachte mir, ja. Okay.
Ich, ja, und nach dem Motto, wo jeder Mensch drauf achtet, ne?
Da dachte ich im Moment, ja, das interessiert die Frau jetzt auch, weißt du? Ist so richtig so, ich muss es einstreuen, sie ist nicht nur hübsch, sie hat auch einen ganz tollen Charakter, ich muss unbedingt einstreuen, so nach dem Motto. Ja, aber es ist natürlich jetzt hier am Anfang so einfach so gedacht für den Autoren, ich habe wenig Zeit. Und muss ganz schnell diesen Fall starten. Heißt, ich schmeiß ganz viele Infos rein, damit dann eben halt hinterher der Tribi eben halt die Infos schon alle hat und nicht da erst rankommen muss. Deswegen wirst du hier mit Infos überschüttet und denkst dir im Moment, what the fuck, was machst du da? Also mit einer Frau und er legst dir quasi dein Tagebuch vor die Füße. Macht man nicht.
Das ist ein zweischneidiges Schwert, das ist Pro und Contra zugleich, weil dadurch hast du diese, ist es ja eigentlich schlau, dass der Gegner bzw. der Tribi alle diese Infos hat, das stimmt schon, ja. Auf der anderen Seite denkt man so, wie unrealistisch ist das oder beziehungsweise, Gott, Tim, bist du doof, ne? Aber auf der anderen Seite, er will ja auch mit dir angeben, ne? Schauen Sie mal, hier ist meine Freundin, ist die nicht hübsch? Ja, die ist mit mir zusammen, ja. Der ist halt stolz, der mag die und das will er halt jedem zeigen, ne?
Und du? Ich bin auch Tierfreund. Nee, wie du heißt. Ne? Also diese, er erzählt ja alles über die, seine Freundin, über seine Freunde. Ach, ich weiß nicht, wie er gegenüber heißt. Ist auch geil.
Naja, aber Klöße und K. verliert er auch wenig Worte. Ne? Nur so ganz kurz. Ach, die sind auch dabei. Ja.
Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei.
Ja, irgendwann hat die Frau ja auch genug davon und steigt an der nächsten Haltestelle aus. Sie überlässt Tim ihr Altpapier, die Zeitung, die sie bei sich hatte, ja. Und eifrig studiert Tim die Zeitung und stolpert über ein Phantombild. Verblüfft vergleicht er das Bild mit dem Mann, der ihm gegenüber sitzt. Und dann spricht er ihn auf seine typische Tim-Art direkt drauf an. Also zeigt das Bild, das sind Sie, ne? Nell hebt die Hand, bitteschön.
Ja, sorry, also dieser komplette Anfang, ich werde wahrscheinlich öfters meine Hand heben, aber ich habe das gemerkt. Also zwischen der Folge und ich habe gestern oder so noch eine neuere gehört, sind Welten meiner Meinung nach teilweise, was Tim angeht. Weil so wie Tim das gerade macht, da dachte ich mir auch wirklich nur so, ja Tim, der Typ wird in der Zeitung gesucht, dann komm, sprich ihn drauf an, dass er in der Zeitung gesucht wird, super.
Ja, er sagt dann auch noch, ja, das bin ich. Okay.
Ja, total. Ey, ich gehe freiwillig mit dir zur Polizei, du hast mich ja gefunden, weißt du, natürlich mache ich das. Was denkt dieser Junge sich dabei?
Nee, da muss ich jetzt aber einen Spruch erheben. Da muss ich jetzt mal für Tim sprechen, weil das ist nicht seine Art. Das ist nicht Tims Art zu sagen, oh, ich habe ja jemanden gesehen, ich schleiche mich mal raus und informiere den Schaffner. Der ist direkt, das wissen wir nicht erst seit gestern. Ne? Und der sagt dann halt einfach, ey, du bist ein Schwein und du kommst jetzt mit. Und wenn es danach geht, ja, am besten auch nie den Glockner informieren oder die Polizei. Das ist Tims Art und ich finde ihn hier authentisch. Also klar können wir jetzt sagen, Mann, bist du doof oder so. Aber da muss ich jetzt wirklich widersprechen, so ist Tim. Alles andere wäre, weiß nicht, Charakterverwässerung oder nee, also das ist eher so, hey, das sind Sie, ne? Ja, ihr habt das Gesicht doch gleich erkannt, ja? Also deswegen gehe ich nicht d'accord.
Kommt ja in der Folge auch quasi in ähnlicher Art nochmal vor, als wenn er hinterher sagt, ja, da ist du, das ist schon ein Verbrecher gewesen. Jeder ist Verbrecher in der Folge. Ist ja auch das Lustige irgendwie, du hast ja eigentlich nur Täter und Opfer in der ganzen Folge.
Man merkt, du hast wirklich nur TKG beim Zocken immer so nebenbei gehört.
Ja, richtig, ja.
Es gibt so selten sympathische Figuren bei TKKG. Ja. Also wirklich, ja. Du brauchst noch ein bisschen Nachhilfe, du musst wiederkommen. So, bei dem Mann auf dem Phantombild handelt es sich um einen Triebtäter, der sich an unschuldigen Frauen vergreift. Er geht sehr brutal mit seinen Opfern um und wird dringend gesucht. Und Tim sagt dem Mann auf dem Kopf zu, da haben wir es wieder, dass er ihn für den Unhold auf dem Bild hält und will mit ihm am nächsten Bahnhof zur Polizei. Im Verlauf des Gesprächs wird der Mann immer ungehaltener und bedrohlicher gegenüber Tim. Und er droht ihm sogar, hier, lass mich in Ruhe, ja, ich habe für sowas keine Zeit, ich will weiterfahren. Und seinen Zielort will er Tim auch nicht preisgeben. Also es ist schon relativ gut, finde ich. Wir gehen gleich nochmal auf den Sprecher ein von dem Unhold. Das ist somit für mich eine der spannendsten Szenen im Hörspiel in diesem Abteil, ne? Wie sich so langsam so die Bedrohung aufbaut. Und als der Zug anhält, will Tim ihn dazu zwingen, auszusteigen. Der reißt sich aber los und mit der Beleidigung, Blödmann, rennt er davon. Tims versucht, die Verfolgung aufzunehmen, scheitert an einem alten Opi, der ihm den Ausgang des Zuges versperrt. Und Thomas, du hast ihn doch bestimmt erkannt, oder?
Ja, so, hast ja auch hier reingeschrieben, dass der Archivar aus dem Phantomsee ist.
Ja, ich musste es reinschreiben, aber hast du ihn vorher erkannt, ja oder nein?
So direkt nicht. Ich stimme keinem bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Sag ich ganz ehrlich.
Okay, ja. Es ist der Sprecher des Archivars aus der 3-Fahrzeichen-Folge Phantomsee. Ne, eine deiner Lieblingsfolgen, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne?
Ja. Die zweitbeste Folge aller Zeiten, vor allem, die noch kommen werden.
Oh Gott.
Ja, er spielt halt wirklich diesen Grumpy Old Man. Hey, hoppla, junger Mann, so nicht. Einer nach dem anderen, ne? Also, so richtig ekelhaft. Wenn ich jetzt Tim wäre, ich würde richtig ausrasten. Ich würde den alten Opa zur Seite schubsen. Ja, also, das hat mich richtig aggressiv gemacht.
Das ist doch heute immer noch so. Wenn du so einen älteren Typen hast, von wegen, ja, nee, Freundchen hinten anstellen, ne? Also einer nach
ja,
dem anderen.
Ja, das sind wir inzwischen.
Nein, ich bin so sicher.
Jetzt sag's mal dem Alter.
Ja. Nein. Nee, warum lachst du jetzt so?
Nichts, alles gut.
Der Mann kann entkommen und Tim informiert trotzdem die Polizei und setzt danach seine Reise fort. Ich würde euch jetzt gleich gerne noch kurz erzählen, was im Buch passiert. Jonas, bist du noch dabei?
Ja, ich bin noch dabei. Ich wollte jetzt zu dem Mann. So, also das ist ja dieses typische, was man ja braucht, um den Fall in dem Sinne aufzubauen. Ne? Also wenn Tim den jetzt kriegen würde, mit dem zur Polizei gehen würde, wäre der Fall halt schon direkt vorbei. Und es ist aber, finde ich, gut gelöst. So, also es ist jetzt nicht gelöst, weil Tim zu blöd ist, sage ich jetzt mal, ihn am Anfang irgendwie festzuhalten, sondern er wird halt durch jemanden aufgehalten und der die Situation, aber für ihn ist das so, ja, lass erstmal alle aussteigen, ne? Wir wollen alle rein. So, da finde ich, es ist ganz charmant gelöst eigentlich, ne? Das ist, also, ich würde auch so sagen wie du, er ist nicht, man kann schon sagen, er ist blöd, aber es ist seine Art. Seine Art, direkt zu sagen, hör mal, du bist ein Arschloch und stehe ich zu dir dazu sagen. Und in dem Fall sagt er ihm dann ja zu und ich finde halt wirklich mit dem alten Mann, es ist halt so schön gelöst. Also Tim wird einfach durch einen alten Opa daran gehindert, den Trimi zu fangen und mit ihm zur Polizei zu gehen. Ja, dass dadurch so diese Verkettung in Gang geht, finde ich eigentlich so ganz spannend. Weil klar, man weiß natürlich, dass er noch später auftauchen wird, aber es hätte er so einfach sagen können, ja, er ist abgehauen, ne, verschwindet jetzt einfach, weil er erkannt worden ist und Thema durch.
Man muss aber dazu sagen, das ist ja ein H.G. Francis-Element mit dem alten Opa, denn im Buch ist es ja ein bisschen anders. Ne? Also da beginnt es erstmal mit einer Konfrontation mit einem feisten, schwitzenden Typen, der das Abteil betritt und sich ernsthaft eine Zigarette anzünden will. Ja, also das stammt noch aus einer Zeit, wo es noch Raucherabteile in den Bahnen gab und der steigt halt ein und sagt irgendwie, ja, Raucher war voll. Ja, und dann, um mal in dem TKKG-Sprech zu bleiben, reißt Tim ihm den Glimmstängel aus der Hand und drückt ihn dann auf dem linken Schuh des aus. Ne? Dann riecht es noch nach verbrannten Leder und dann stapft er davon, ist wütend, ja. Und an der nächsten Station steigt dann der Trimi ein, setzt sich in das Abteil von Tim und der alten Dame und der grüßt sogar freundlich, ja, im Buch, hört interessiert zu, klingt sich auch mal ein, beteiligt sich am Gespräch und der lächelt halt immer so die ganze Zeit so. Und das ist Tim schon so ein bisschen unangenehm so. Der grinst halt immer. Und ja, während dieses Gesprächs wird halt auch mehrfach die Internatsschule vom TKKG erwähnt. Und als die Dame aussteigt, wendet Tim sich den Zeitungen zu, da ihm der Neuankömmling zu viel lächelt. Ja, deswegen so, oh, ich habe keinen Bock mehr, mich mit dem zu unterhalten. Dann guckt er die Zeitung durch, entdeckt das Phantombild, konfrontiert ihn damit, fragt ihn nach seinen Personalien und im Buch überreicht er ihm dann irgendwann so einen abgegriffenen Reisepass. Und dort steht der Name Wolfgang Beukert drin, geboren 1959. Der sieht dem aber kaum ähnlich auf dem Bild und dann stellt Tim auch irgendwann so fest, Moment mal, der hat ja gar kein Gepäck. Der ist einfach so eingestiegen, also wird ihm immer rätselhafter, ne? Und jetzt kommt die größte Änderung, denn beim Aussteigen ist eine Horde Hooligans auf dem Bahnsteig, ja, die Tim und den Mann umringt. Und Tim hat so eine Youngblood-Jacke an, also irgend so ganz teure modische Jacke, ne? Und die wollen sie ihm abnehmen, ne? Habe ich mir hier notiert, immer diese gewaltbereiten Fußballfans, ja? Und dabei kann der Mann entkommen, während es diese Konfrontation mit den Hooligans gibt, ne?
Tim verhaut alle oder was, die ganzen Hools.
Genau, ja. Und danach begibt er sich dann trotzdem zur Polizei im Buch und ja, nur mal das so als Vergleich, was wieder so im Buch abgegangen ist. Habt ihr da Fragen zu?
Nee, ist schön gekürzt, muss ich sagen. Also gefällt mir wesentlich besser, wie es im Hörspiel ist.
Also ist interessant, wie es im Buch da so dargestellt wird, aber macht dem Ganzen jetzt keinen Abbruch, dass es im Hörspiel nicht so ist.
Ja, ich finde es auch gut, dass du die Hooligans rausgenommen hast.
Auf jeden Fall. Und der Rest ist halt auch nicht so wichtig, finde ich. Ich meine, ich muss auch sagen, der Trimi von, ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen, aber der Sprecher des Trimis ist ja der, wie heißt er noch gleich? Fiedler mit Nachnamen und mit Vornamen.
Gerlach Fiedler,
ja genau. Und ich habe ja, ich musste erstmal den Namen gucken, dann habe ich im 3-Fragezeichen-Wiki und da ist ein Bild von dem drin. Und wenn man sich dieses Bild anguckt von ihm, was im 3-Fragezeichen-Wiki ist, also da habe ich mir schon gedacht, ja, vom Aussehen passt es halt auch.
Du weißt, es ist der Mr. Claudius aus Superpapagei, ne?
Ja, deswegen, das weiß ich. Und da stelle ich ihn mir halt komplett anders vor. Und ich finde, ich stelle ihn mir aber, also er sieht halt so aus, wie ich mir den halt irgendwie vorstelle.
Ja, ich muss sagen, es wird ja beschrieben, irgendwie 1,80, groß, blonde Haare. Ist ja für mich gar nicht. Für mich ist halt ein dicker Mr. Claudius mit Vollbart, lockige Haare und etwas korpulenter, also nicht 1,80 und blond.
Da komme ich gleich zu. Ich zeige euch mal ein Bild. Ich hoffe, seht ihr das?
Ja.
So sieht der im Buch aus. Ja?
Was?
Und jetzt stell die Stimme dazu vor. Boah. Von Gerlach Fiedler. Ich werde das auch bei Social Media posten.
Geht gar nicht.
Es kommt aber gleich eine andere Figur. Also man hat hier, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, so ein bisschen, man hätte die Rollen tauschen müssen. Also der Gerlach Fiedler hätte eigentlich den Molnitzka sprechen sollen, finde ich. Der andere, der den Molnitzka spricht, hätte den Tribi spielen können. Aber da komme ich gleich nochmal zu. Anderthalb Stunden später erreicht Tim die Millionenstadt. Seine Freunde erwarten ihn am Bahnhof. Gabi beschwert sich über seine Verspätung, also setzt er sie erstmal über sein Erlebnis mit dem mutmaßlichen Tribi in Kenntnis. Ich habe in die Notizen geschrieben, ob wir mal über den Begriff Tribi diskutieren können, aber das haben wir ja eigentlich schon. Ja, also dieser Begriff, das ist halt so ein typischer Stefan-Wolf-Begriff, weißt du? Der immer auch so eigene Kreationen hatte, was Wörter angeht. Und weiß ich nicht, hat er sich vielleicht vorgestellt, dass die Jugend dann so durch die Straßen geht und sagt so, kick mal der Tribi da hinten und so, weißt du? Also ich finde das Wort,
Ich finde es schlimm, weil es eine ernste Thematik eigentlich so ins Lächerliche zieht. Irgendwie. Und das ist ja, wie Nell schon sagte, ich hatte es auch irgendwann, dass ich diesen Begriff Tribi, ich musste halt irgendwann wirklich aufpassen, dass ich mich nicht darüber lustig mache und dass ich mir denke, ich konnte es halt irgendwann einfach nicht mehr ernst nehmen.
Was ja auch noch zukommt, dass ja dann ausgerechnet auch noch Karl diesen Begriff einwirft, der ja eigentlich mal so ein bisschen neutraler der ganzen Sache, immer sehr bedacht ist, das alles wirklich so zu benennen, wie es auch heißt. Also er ist ja wirklich so dieser, sag mal einfach, Korinthenkacker. Er sagt ja dann, du meinst wirklich, dass er der gesuchte Tribi ist, Tim? Ich denke mir, okay, warum denn? Von Klößchen würdest du was eher erwarten als von Karl.
Ja, stimmt, ja, hast du recht. Sie begeben sich dann zu ihren Drahteseln und Klößchen hat sich um Tims Fahrrad gekümmert. Gemeinsam begeben sie sich auf den Weg zu Gabi nach Haus. Und da habe ich nochmal notiert, im Buch überprüft Tim so heimlich sein Fahrrad, weil Klößchen hat ja schon Probleme, allein auf seinem eigenen Fahrrad zu strampeln. Die Vorstellung habe dabei noch Tims Rennrad mitgeführt, muss für Willi eine Mordsplackerei gewesen sein und Tim befürchtet, sein Rad ist unzählige Male dabei umgekippt. Aber zu seiner Überraschung ist kein einziger Kratzer dran. Das finde ich mal ganz nett, wenn der Wolf, also eigentlich teilt er ja immer nur die Gedanken von Tim.
Also ich finde ja im Hörspiel ganz witzig, Klößchen betont es ja auch nochmal, ne? Ich habe mich um dein Rad gekümmert oder ich habe dein Rad mitgebracht. So, als ob er so Anerkennung sucht. Ne? So, guck mal, Tim, ich habe das mitgebracht, das Fahrrad. Ne? Also ich habe mich darum gekümmert, kein anderer.
Genau, wie hat Klößchen bitte schön Tims Fahrrad mitgebracht?
Also ein Rennrad ist so leicht, dann schlappt man sich auf die Schulter.
Klößchen vor allen Dingen.
Na, es gibt so Methoden, du fährst selber auf deinem Fahrrad und mit einer Hand lenkst du das Fahrrad mit, also dass du das neben dir während der Fahrt herschiebst.
Ach du Scheiße, und das soll Klößchen gemacht haben?
Ja. Er hat sich auf den Rücken geschnallt.
Ja, moin du.
Ja, währenddessen betritt der Tribi die Wohnung seines Komplizen Molnitzka. Und wir erfahren vom Erzähler, dass der Unhold Manfred Diehl heißt. Und Molnitzka ist Versicherungsvertreter, hat Einblick in die Akten der Klienten bei der Versicherung, wo er arbeitet. Diehl ist der stadtbekannte Fensterbohrer, der schon einige Einbrüche begangen hat. Durch die Infos von Molnitzka wissen jetzt beide ganz genau, wo es was zu holen gibt. Und Molnitzka spricht Diehl jetzt auf seine Verspätung an. Hey, was ist los? Warum kommst du erst jetzt, ne? Und wieso hast du so komische Laune? Aber der Tribi tut so ganz unschuldig. Zug verpasst. Und dann sagt, komm, hier, ich merk doch, dass du sauer bist, ne? Er nimmt ihm das nicht ab, ja? Und Diehl spricht jetzt von blutiger Rache, ne? Aber das geht dich nichts an. Ja, und das interessiert den Molnitzka auch nicht. Hauptsache, niemand erfährt, wer der Fensterbohrer ist. Ja, das fand ich auch so ein bisschen sehr, sehr knapp. Eine sehr, sehr knappe Szene fand ich das auch, ja. Jetzt auch nicht packend.
Nee, der Fensterbohrer einfach irgendwie eingeworfen. Ich dachte ja beim ersten Mal hören, weiß ich noch, dass mir, ist jetzt dieser Molnitzka der Fensterbohrer? Ist der Tribi jetzt der Fensterbohrer? Wer ist jetzt hier der Fensterbohrer? Weißt du, also, wo kommt der her? Was will der jetzt? Also, das ist so, war ein bisschen sehr hart reingeworfen. Und was ich auch ein bisschen schade fand, und generell in dem Hörspiel jetzt, man kann die Emotionen nur sehr schwer raushören. Ich finde zum Beispiel den Diehl gar nicht sauer, rachsüchtig im Moment. Der wirkt für mich eher so, ja, ich komme mal wieder nach Hause und ist aber passiert und gut ist. Also ich finde ihn jetzt nicht gar nicht wirklich sollte, dass er wirklich dann diese Rachegelüste hat, die kaufe ich ihm irgendwie nicht ab in dem Sinne.
Ja, der wirkt eher müde und vollgefressen.
Ein bisschen.
Ja, genau.
Ich muss sagen, mir ging's auch so wie Thomas. Ich dachte auch, der Molnitzka wäre der Fensterbohrer und nicht der Deal. Irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, am Anfang hatte ich auch diesen Gedanken. Aber ich finde, dass man das hinterher auch mehr, ich finde diese ruhige Art, wie er das einfach immer sagt, der Tribi, ich finde das schon irgendwie gruselig, weil der immer so gelassen bei allem bleibt, ne? Egal was er macht, du weißt nicht, was will er eigentlich? Also er verhöhnt manchmal auch so ein bisschen seine Opfer damit.
Ja, dieses ruhige, gelassene ist, das ist wirklich unheimlich. Und er hat ja auch irgendwo eine gewisse, ja, ich sag mal, Profilierungsneurose, ne? Er sucht ja wirklich auch nach Anerkennung im Endeffekt. Im Laufe des Hörspiels.
Wer jetzt? Der Tribi? Anerkennung?
Ja.
Wo?
Weil wenn er so anruft, ja, der ruft ja hinterher an, also, ah, siehst du, wie schnell ich laufen konnte, wie schnell ich weg war, unglaublich, oder? Oder wo er halt hinterher dann bei dem Einbrecher anruft, ja, da habe ich den Bock, jetzt habe ich hier den Wagen und so. Ja, ich bin besser als ihr, so nach dem Motto. Ne? Ich finde, der profiliert sich mal so ein bisschen.
Aber anrufen. Das ist das, was ich so ein bisschen in Richtung Verhöhen der Opfer. Der Opfer. Also ein bisschen verhöhende Opfer drehen würde. Also dass er sich so ein bisschen über die lustig macht. So, weil Tim sportlich, ne, und so er vielleicht, ich stelle mir ihn halt auch so ein bisschen dicker vor, ein bisschen korpulenter, ne, und dann erstaunt so, wie schnell ich weg war, ne, so nach dem Motto, du hast mich nicht gekriegt, Etty Badge, ne, und,
ich muss tatsächlich sagen, ich dachte, um jetzt noch eine andere Sache reinzuwerfen, ich dachte tatsächlich, bis zum gewissen Zeitpunkt, dass Fensterbohrer und Triebtäter zwei komplett verschiedene Personen sind. Ich war so verwirrt, wirklich. Ich dachte die ganze Zeit, okay. Also sieht der dem Triebtäter nur ähnlich, ist aber eigentlich der Fensterbohrer. Okay, da muss es ja irgendwann noch irgendwie so den anderen Typen gehen, so den Zwilling, der dann irgendwann vorkommt. Aber das kam halt einfach nie. Und da war ich so, okay, dann doch nicht.
Ich finde auch diesen Begriff Fensterbohrer so geil. Ich bin der Fensterbohrer.
Schlimm. Vor allen Dingen, er ist ja bei der Polizei so bekannt.
Ja, geil. Finde ich gut.
Ja, kommen wir jetzt nochmal zum Buch kurz, ne? Denn der Molnitzka, Jonas, denk jetzt nochmal an das Bild von Gerlach Fiedler, ja? Molnitzka wird im Buch mit 30 Pfund Übergewicht beschrieben. Als Deal bei ihm zu Hause eintrifft, vertilgt er gerade ein zweites Brathuhn. Er habe zu hohen Blutdruck und eine träge Galle. Doch statt Diät zu halten, würde er wie ein Steppenlöwe fressen und jeden Abend 3 Liter Bier trinken. Und das ist jetzt das, was ich meine. Generell würde die Stimme von dem Gerlach Fiedler viel besser zu dem Molnitzka passen. So, hallo, hallöchen, na, auch ein Stückchen, ne? Und so. Und der Sprecher von dem Molnitzka zu dem Deal. Und habe ich ja schon die Zeichnung im Buch gezeigt, ne? Denn Deal ist eher so drahtig, blond, körperlich fitter, ne? Und wie wir ja im Bobcast erfahren haben, hat Gerlach Fiedler ja sehr gerne Brathähnchen im alten Studio Körting verputzt. Und der ganze Raum stank danach. Deswegen passt das hier so super.
Ja, aber ich muss sagen, der Fiedler spricht ja den Triebtäter richtig gut. Also der macht ja dieses Unheimliche erst aus durch seine Stimme. Ich finde ihn wirklich bedrohlich. Er hat hier und da, weil du gerade schon ein bisschen abwinkst, hier und da hat er Stellen, wo ich denke, ja, das ist komplett überzogen. Aber diese ruhige Art, die er hat durch diese tiefe, dunkle Stimme, beim Telefon mit Tim, finde ich das richtig krass. Hinterher können wir darüber streiten.
Ja, möchte nur kurz sagen, ich mag Gerlach Fiedler, ich mag seine Stimme. Diese Wucht dahinter, dieses brummige Tiefe. Er ist aber nicht der beste Schauspieler. Also ich glaube, da braucht man nicht drüber streiten. Ja. Er hat hier seine Momente, aber er hat auch später, wenn dieses Telefongespräch mit dem Arzt kommt,
ja,
das geht mir da ein bisschen auf den Sack. Da habe ich auch was zu aufgeschrieben. Aber sonst, ja, wenn er mit Tim agiert, da finde ich ihn, wie gesagt, sehr bedrohlich.
Ja, er bringt eine gewisse Atmosphäre rein durch seine Stimme. Wie sagst du, im Abteil am Anfang, wo du sagst, wie es so hochschaukelt, den nimmst halt auch ab, pass mal auf, der ist nicht ohne.
Bei Gabi angekommen, zeigt Tim den anderen das Phantombild in der Zeitung. Da fand ich das Detail schön, man hört es so rascheln, ne? Und dann hörst du auch so das Getippe so aufs Bild, so duf, 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 ne? Hier, da ist er. Gabi findet, der Mann sehe gar nicht so schlimm aus. Aber Karl weiß zu berichten, auch hier wieder, dass der Tribi sein letztes Opfer töten wollte, damit sie ihn nicht der Polizei beschreiben kann. Also der ist nicht ohne, man darf es nicht unterschätzen, ja? Das ist wirklich sehr krimineller Mensch. und völlig aus dem Kontext gerissen, damit die Handlung jetzt Sinn ergibt, fragt Karl, ob Tim den Fensterbohrer kennen würde. Ja, Jonas?
Ja, aber da finde ich das, diesen Einwand von Karl ja so schön gemacht, weil so Gabi ja sagt, ja, wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, ne, würde ihn ja gar nicht erkennen, der sieht doch ganz normal aus, ne, und könnte so ein Allerweltstyp sein. Und da finde ich es halt ganz gut von Karl, dass er so die Situation, ich sag mal in Anführungszeichen, so rettet und wirklich mal darstellt, hör mal, der ist gefährlich, der wollte sein letztes Opfer töten und so, ne, um dem Ganzen halt so diesen Schrecken noch zu verleihen. Weil wenn du jetzt direkt von da aus zum Fensterbohrer gegangen wärst, Gabi sagt, ach, der sieht doch gar nicht so schlimm aus und dieses, dann wäre dieser Schrecken, den man ja damit eigentlich verbreiten möchte, mit dem, dass der wäre dann gar nicht so gegeben. Weil Mord, ne, so nach dem Motto, der will die töten, damit die ihn nicht verrät, ist, da, dass man ja so, ja, so, das ist so dieses typische, ne, das ist das erste Opfer, was ihn erkannt hat, ne, und was ihm erkommen ist, und er wollte es töten. Das ist so dieses typische Serienmörder-Dingens, ne, der muss seine Opfer töten, weil die haben ihn ja gesehen.
Ja, vor allem ist, glaube ich, auch das Thema, was dann das Kind, das das Hörspiel hört, dann wirklich dann die Gefahr erkennen lässt, ich sag mal, weil die ganze andere Thematik halt außen vor gelassen mit ihm, denn sie nie benannt wird. Und jetzt heißt es, der möchte eine Frau töten oder wollte eine Frau töten. Weiß ja auch als kleines Kind, jo, pass mal auf, das ist ein ganz schlimmer Mann. Hm. Muss er aufpassen.
Aber ich fand diesen Wechsel auch ganz, ganz interessant, wie du sagst, ne, völlig aus dem Kontext. Ich fand's einfach super. Auf einmal, hör mal, Tim, hast du eigentlich schon was vom Fensterbohrer gehört?
Ja. Klar, wir müssen vorankommen, ne? Das Hörspiel muss funktionieren, ne? Ich nenne das immer so, das Drehbuch raschelt, ja. Also irgendwie so, auch übrigens, ne? Aber vielleicht, so wie du gerade gesagt hast, so nimmt es auch dem Ganzen so die Bedrohlichkeit, so, ah, wir reden gerade über einen Typen, der eine Frau umbringen will. Schon mal was vom Fensterbohrer gehört. Ne? So, er lenkt damit ab, ne?
Ja, kann auch sein.
Die Technik des Fensterbohrers wird beschrieben, das erspare ich jetzt euch, wie er in die Häuser eindringt und dass er sich halt. Der Einbrecher immer nur Häuser ohne Alarmanlage vorknüpft. Hier, glaube ich, das ist mir jetzt so im Nachhinein aufgefallen, könnte man schon das erste Mal hellhörig werden. So, Moment mal, warum denn nur Häuser ohne Alarmanlage? Ist mir jetzt aber in der Vorbereitung für diesen Podcast nicht aufgefallen. Und es kommt einer der unzähligen Schokoladengags, die uns die Serie bietet. Die Villa Sauerlich hat eine Alarmanlage, so kann der Einbrecher Klößchens Notration nicht stehlen. Und Tim sagt, na, so viele Tafeln, wie du als Notration aufbewahrst, könnte kein Einbrecher alleine wegschleppen.
Ja, gehört halt immer dazu, ne?
Irgendwo. Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist einfach, also ich glaube, so ein Schokoladengag oder in den ganz früheren Folgen ein Gag über Klößchens Gewicht im Zusammenhang mit Schokolade und da er so viel isst, muss einfach fallen.
Ist aber auch im Laufe der Zeit angenehmer geworden. In späteren Folgen ist das nicht mehr so krass wie am Anfang. Also am Anfang dachte ich mir, Alter, da geht ja keine 10 Minuten durch den Schokoladengag und im Hinterher ist halt wirklich so ein bisschen, es passt dann zur Situation.
Also wo es, ich finde, es ist auch in der Folge Drachenauge, wo die in diesem unterirdischen Gang sind, ganz schön gelöst. Denn da sehen sie es mal positiv, dass er so viel Schokolade isst, weil die werfen die Schokolade ja aus, die Folie, um wieder hinterher aus dem Labyrinth zu finden. Kampf um das Zauberschwert Drachenauge heißt die, glaube ich, die Folge, und da benutzen die das, und da kommt dann auch wieder so dieses, oberirdisch werfe ich es nicht weg, ich bin ja kein Umweltferkel, das ist wieder so dieser, also, aber da wird's dann halt mal schön in Szene gesetzt, so nach dem Motto, immer, ne, du hast doch immer Schokolade dabei, ne, du hast so die Taschen voller Schokoladenfolie, und da ist es dann halt gut wiederum, dass er so viel Schokolade isst.
Wow, hat sich ja die Diabetes gelohnt. Ja.
Obwohl ja auch wieder nicht, weil die Verbrecher finden ja die Schokolade und sehen dann sauerlich Qualität und wissen dann ja, dass es um Klößchen geht. Ein kleiner Dicker, verfressen wie eine siebenköpfige Raupe.
Ja, apropos Willi, ne? Denn als Tim und Willi am gleichen Abend im Internat ankommen, erwartet sie eine böse Überraschung. Tim wird ans Telefon gebeten, jemand möchte ihn sprechen. Es ist der Tribi. Der Unhold versucht, sich gegenüber Tim zu profilieren. Das hast du ja vorhin angesprochen, Thomas, ne? Ja, da staunst du, wie schnell ich weg war, ne? Aber Tim lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Also er ist hier wirklich purer Peter Carsten, wie wir ihn kennen und lieben. Auf jeden Fall empfiehlt er ihm einen Besuch beim Psychiater und dass er sich freiwillig stellen soll. Also das ist echt mutig, ne? Er weiß, er hatte einfach einen Verbrecher am Telefon. Und dann so, naja, an ihrer Stelle würde ich mal zum Arzt gehen, ne? So bekloppt, wie sie sind und alles. Jetzt droht der Tribi dem Tim, denn der war ja leider so leichtsinnig im Zugabteil, alles auszuposaunen, ne? Wie Gabi heißt und so weiter, ne? Und er hat inzwischen Gabis Adresse erfahren und er will sie sich jetzt vornehmen, ne? Vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat oder in einem Jahr, wer weiß das schon, Spoiler, gleich morgen früh. Und es wird geschehen und es ist Tims alleinige Schuld. Also das finde ich schon echt krass.
Das ist ja auch das, was Tim ja auch so ausmacht, ne? So ein Gag gegenüber so einem Verbrecher zu bringen. Aber im Laufe des Gesprächs merkt man einfach auch und auch an der Stimme von Tim, wie er einfach richtig Angst kriegt um Gabi, ne? Einfach auch dieses Ungewisse, ne? Ja, vielleicht morgen, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr. Wer weiß das schon? Es wird dich auf jeden Fall unvorbereitet treffen. Und da merkt man einfach, er hat wirklich Angst. Diese sonstige, so nach dem Motto, Gabi, pass mal auf, da ist nichts für kleine Mädchen. Das schwenkt halt richtig um, weil er einfach weiß, hör mal, der Typ ist scheiße gefährlich.
Das ist auch so bedrohlich, weißt du? Du wird eine Tat angekündigt und du weißt nicht, wann sie passiert. Und es geht nicht um dich, sondern um deine Freundin. So, und das finde ich richtig krass und ja, ein Leben in Angst im Endeffekt, ne? Und dieses Telefonat, im ersten Moment dachte ich mir erstmal, woher die Telefonnummer her, woher weiß, dass Tim da wohnt, aber Thomas hat das ja erzählt am Anfang, dass es im Buch so beschrieben wird, dass er über das Internat spricht. Ist im Hörspiel nicht so.
Er geht im Buch in eine Telefonzelle. Also kann man sich heute kaum vorstellen, ne? Früher stand ja alles in Telefonbüchern, ne? Wenn ihr wissen wolltest, wo jemand wohnt und so, Adresse, Telefonnummer stand drin.
Ja, aber Internat fällt gar nicht im Hörspiel am Anfang. Ich habe mir extra nochmal gehört. Ich dachte mir, nee, also woher weiß er jetzt, dass er im Internat ist? Fällt im Hörspiel nicht. Im Buch wird es am Anfang erwähnt, hat es erst erzählt gehabt. Daher weiß er das. Aber ich finde dieses Gespräch, finde ich wirklich beklemmend, muss ich sagen. Also es ist wirklich, wo ich sage, boah, alter Schwede, ey. Also fand ich sehr krass.
Nee, sehe ich genauso. Das Ding ist aber auch einfach, es ist ja nicht der letzte Anruf, ne? Und er terrorisiert die ja immer wieder mit diesen Anrufen und macht die richtig damit fertig. Und das, ich finde das krass. Ich finde das tatsächlich sogar vielleicht so ein bisschen drüber für ein Jugendhörspiel.
Das ganze Hörspiel ist drüber für ein Jugendhörspiel.
Ja, so. Aber wirklich diese Anrufe und nehmen wir mal den Brief weg, weil das fand ich einfach nur ein bisschen lächerlich, aber so generell, wie er ihn halt immer so diese Angst einfach spüren lässt.
Ja, die Präsenz von ihm einfach, ja.
Ja.
Das ist aber mit das Beste vom Hörspiel. Also ja. Diese Anrufe bzw. Gespräche zwischen Tim und dem Unholder. Ich finde, da kommt eigentlich der meiste Gänsehautfaktor hoch.
Klar. Das ist auch wirklich gut gemacht. Aber ich finde es halt für ein Jugendhörspiel ein bisschen grenzwertig. Hinzu kommt auch noch mit der Thematik.
Naja, der Tribi jedenfalls legt auf. Willi fragt besorgt nach, was denn los sei. Und Tim setzt dann Willi darüber in Kenntnis. Leider ist Kommissar Glockner mal wieder auf einer seiner unzähligen Dienstreisen. Ne? Und von ihm können sie momentan keine Hilfe erwarten. Stattdessen ruft Tim dann bei Gabis Mutter an, um sie zu warnen. Von nun an wird Tim Gabi keine Millimeter mehr von der Seite weichen. Ne? Denn gleich am nächsten Morgen steht er bei den Glockners vor der Tür. Gabis Mutter, gesprochen von Egil Alfreds Tochter, Thomas, hast du bestimmt rausgehört, ne?
Bei mir war der erste Gedanke war einfach Maxi aus von den Hula Hoops, drei Fragezeichen Musikpiraten.
Ja, stimmt.
Das war mein erster Gedanke gewesen. Und hinterher die Krankenschwester beim giftigen Gockel.
Ja, dann brauche ich ja die Hunde nicht loszulassen. Genau. Das ist Hildegard Krekel, die hat bei Ein Herz und eine Seele, wie gesagt, hier die Tochter von Egil Alfred gespielt. Leider auch schon tot, aber
tolle
Stimme, wie ich finde.
Also ich muss sagen, nachdem ich das im Skript gelesen habe, habe ich es dann auch rausgehört und hatte sie dann aber auch so vor Augen. Also, weil von Ein Herz und eine Seele, ich kenne ja nur eine Folge und das ist die Silvester-Folge, die man sich an Silvester immer anguckt, die einzige, die ich kenne. Aber
Punsch, du dusselige Kuh!
Das ist Punsch, du dusselige Kuh! Punsch!
Und ich habe sie dann aber auch so direkt vor Augen. Also genau dieses komplette Aussehen sehe ich jetzt immer, wenn ich diese Szene höre, wo Tim Gabi von zu Hause abholen möchte.
Nell hat nur Fragezeichen im Gesicht.
Ja.
Drei.
Ich glaube, es ist doch nicht dein Humor. Du musst einfach nur sagen, was macht der alte, ekelhafte Mann da in der Küche? Schneidet er sich einfach die Zehennägel? Ich glaube, das wäre alles, was du siehst.
Hä?
Das ist eine Serie, die
Satire, ja.
Sehr Satire, die sich sehr, wann war die, 60er, 70er?
70er, Anfang 70er.
Anfang 70er und es ist halt dieses typische Familiengebilde, würde ich jetzt mal sagen, stellt es dar. Und es gibt diese Folge der Silvesterpunsch, die guckt man, also nicht jeder, aber in Deutschland guckt man die traditionell halt an Silvester zusammen mit Dinner for One und das ist die einzige Folge, die ich davon gucke, aber es ist halt witzig.
Also Modern Family auf alt. Got it.
Ja, so ungefähr.
Ja, würde auch heute, glaube ich, so in der Art nicht mehr funktionieren. Dafür sind wir zu, ich will das gar nicht im Mund nehmen, aber ist die Gesellschaft inzwischen zu woke geworden. Also das würde man heute so nicht mehr machen. Ja. Na gut, Gabi ist frisch gestylt, hat geschlafen wie ein Baby, weil sie weiß ja genau, der Tim, der beschützt mich, ne? Da muss ich auch sagen, ist mir ein bisschen zu sorglos, ja, also wie sie da ist, so irgendwie, vielleicht überspielt sie es auch nur, ich habe keine Ahnung, aber so, na, wieso soll ich denn schlecht geschlafen haben, ist so alles dufte, ne?
Ja, vielleicht muss sie auch so sein, damit er am Ende funktioniert.
Ja, das stimmt schon. Vielleicht, weil sie denkt irgendwie, ach, irgendein Idiot, den Tim wieder falsch angesehen hat und der jetzt Rache schwört und in ein paar Tagen ist es erledigt. Das kann schon sein. Ne? Da klingelt das Telefon. Der Unhold ist dran. Er gibt sich als Dr. Preschek aus. Ein guter Bekannter von Tim, der gerade in der Stadt ist, aber auch gleich wieder los muss. Die Story ist schon geil. Ne? Oh, ich bin gerade im Hotel, ne? Und Tim hat mich angerufen. Er hat mich gebeten, Gabi zur Schule zu fahren. Schicken Sie sie doch vorbei, ja, in 3 Minuten. Ne? Abholen kann ich sie leider nicht, weil ich habe ja hier noch zu tun. Ne? Und um 11 geht meine Maschine. Da habe ich auch gedacht, so wie spät ist es erstens? Ne? Aber ja, gut, die haben es ja sofort durchschaut. Ich meckere jetzt gerade, aber die Geschichte ist jetzt auch nicht so geil, die er sich da ausgedacht hat.
Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem, du musst ja bedenken, ja, dann sagt die Mutter einfach, ja, ist okay. Und denkst dir, als auch im Moment, hä? Also die Geschichte war so schlecht und die Mutter, die ist noch dümmer als ich.
Aber du weißt ja nicht, was Tim im Hintergrund macht, ne? Weil der hört ja mit, ob der die ganze Zeit so, ja, macht und alles, ne? Nicht drauf reinfallen, ne? Wie gesagt, sie haben das Lügenmärchen durchschaut. Die Mama will sofort die Polizei anrufen. Tim hält es aber für besser, abzuwarten. Weil der Typ bestimmt gleich nochmal anrufen wird. Und wenn er dann merkt, oh, die Leitung ist ja besetzt, die hat mein Märchen durchschaut, weil Tim will ihn ja kriegen. Tatsächlich klingelt es gleich darauf, nochmal. Und als die Mutter dann nach ein paar Mal klingeln rangeht, wird aufgelegt.
Finde ich richtig krass, muss ich sagen, den Move. Ne? Also wirklich dann auf die Tim ran denkt, wäre ich als Erwachsener nicht drauf gekommen, dann der ruft gleich nochmal an und dann, wenn besetzt ist, dann weiß der Bescheid. Polizei wurde alarmiert. Fand ich richtig gut, muss ich sagen.
Mag ich auch. Ja, Gabi wird jetzt auch langsam der Ernst der Lage bewusst und Tim macht sich hurtig auf den Weg zum besagten Hotel. Dort angekommen, überreicht ihm der Mann an der Rezeption einen Brief. Den hätte ein Junge erst vor wenigen Minuten vorbeigebracht. Auch sehr schöne Szene, eröffnet den und dann so, stimmt was nicht, Junge, ist alles okay? Was steht denn in dem Brief? Blöd, Mann. Wie bitte? Das fand ich sehr, sehr schön, ne? Also, war, ich würde sagen, eine Finte von dem Unhold. Ich glaube nicht, dass er dachte, die fallen darauf rein, die schicken mir jetzt die Gabi vorbei. Ich glaube eher, das gehört zum perfiden Spiel. Was sagt ihr dazu?
Ja, definitiv. Gehe auch von aus. Einfach nur mal zu zeigen, ich meine es ernst, weißt du? Präsenz zeigen, wie Nell vorhin schon sagte, mich anrufen und einfach zu sagen, ich meine es ernst und ab jetzt lebst du ständig in Gefahr.
Ja, das ist ja dieses, das, wie du schon sagst, gehört zu seinem Spiel, dieses, vielleicht passiert's morgen, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr, ne, ich rufe da jetzt an und ich leg schon mal so einen Köder aus und ich durchschaue euch, ne, aber wie Thomas schon sagte, du weißt, ich spaß nicht, ne, das ist jetzt kein Joke von mir gewesen, dass das passieren wird, so.
Dazu muss ich aber dann ganz ehrlich sagen, finde ich dieses Blödmann in dem Brief, finde ich dann wieder schon ein bisschen so lächerlich quasi, also.
Er kennt noch dieses eine Schimpfwort, das lassen wir am Anfang ja auch, als er wegrennt. Blödmann!
Ich glaube, das ist auch mit Absicht so gemacht, weil wir haben jetzt oft darüber gesprochen, dass das Hörspiel vielleicht für ein jugendliches Publikum nicht so gut ist, ne? Aber durch so Sachen wie zum Beispiel Blödmann oder, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hier sein Signature-Move ist immer dieses Hallo, Hallöchen, wo ich auch nicht weiß, ist das vom Francis, also beim Buch habe ich es nicht gefunden, ob das der H.G. Francis reingebracht hat oder vielleicht Gerlach Fiedler sogar selber, weil der ist so vom Typ so. Der redet ja so, ne?
Ja.
Vielleicht hat der das improvisiert, ich habe keine Ahnung. Und das nimmt dem Ganzen wieder so eine Bedrohlichkeit, wie ich finde. Also irgendwie, es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Einerseits ist der Typ, ja, ein Sittenstrolch und ein Mörder und dann redet der immer so.
Ja, genau. Das ist dieses du hast ja im Skript geschrieben, dieses Sesamstraßen-like, wie er spricht, ne? Also ist ja wirklich so, ne? Hallo Kinder, das ist nah und das ist fern. Ne, also, so wirklich so diese, so erklärbärmäßig unterwegs teilweise. Dieses ruhige, dieses, ja, wirklich, wirklich schon abgekartet. Also er ist ja wirklich, er hat seinen straighten Plan, zieht ihn durch und er fühlt sich auch allen überlegen.
Ja, was du da sagst mit diesem Sesamstraßenmäßigen, das kommt ja jetzt. Und das ist eigentlich auch für mich die nervigste Szene, ich möchte es mal so sagen. Ne? Die Art und Weise, wie der Gerlach-Fiedler das rüberbringt.
Ja, definitiv.
Also der Deal, der ist jetzt guter Dinge, denn seine Rache hat ja begonnen. So, wir werden jetzt Zeugen eines Gangster-Dialoges. Früher hat das immer mein Gegenüber übernommen. Ich mach das jetzt mal. Der ruft jetzt bei einem Dr. Bachmüller an. Das ist ein HNO-Arzt. Vor kurzem hat der Tribi, alias Fensterbohrer, bei ihm einen Einbruch begangen. Nun konfrontiert er den Arzt mit dem Wissen, dass laut der Police das Doktorchen Versicherungsbetrug begangen habe. Denn in den Unterlagen stehen auch einige Schmuckstücke, die der Fensterbohrer gar nicht hat mitgehen lassen. In feinster Sesamstraßenmanier fordert Deal die Versicherungssumme von 645.000 D-Mark, die der HNO erhalten hat. Sonst meldet er das Ganze anonym der Polizei und das Doktorchen muss auf seine alten Tage noch ins Gefängnis. Also der redet ja wirklich so die ganze Zeit mit ihm so, na, haben Sie es jetzt verstanden? Ich petze bei der Polizei und dann gehen Sie ins Gefängnis. Na, verstehen wir uns jetzt? Und das finde ich, das geht die ganze Zeit so. Das ganze Gespräch redet er so mit dem und das fand ich extrem nervig, vor allem wenn du das Hörspiel 3-4 Mal in der Vorbereitung hörst.
Habe ich heute mal gehört, ging mir genauso, weil die Szene zu lang ist. Dieses Sesamstraßen-like, was du geschrieben hast, ist einfach zu lang. Und der Doktor ist einfach zu dumm. Weil er kapiert es halt nicht und da muss der immer so lang und breit erklären, damit der auch der kleinste Kind weiß, was er vorhat. Übrigens, Bachmann, der Doktor gesprochen von demselben Sprecher wie Arnold Brewster von der Fragezeichen. Nämlich von Hans Naumann.
Horst Naumann.
Entschuldigung, habe ich Hans geschrieben? Horst Naumann, Entschuldigung. Der Erzähler, auch der Erzähler von He-Man. Noch dazu.
Richtig, Erzähler von He-Man. Und eigentlich traurig, der ist jetzt Anfang des Jahres gestorben, wenn man bedenkt, sein letzter Auftritt bei 3 Fragezeichen war im Bann des Drachen, ne? Also so richtig, richtig scheiße.
Ja, toll.
Aus der Serie raus, ne?
Die schlechteste Folge aller Zeiten. Bisher.
Wann kommt sie bei euch?
Ich hoffe nie. Jonas sagt jetzt, wir müssen alle Folgen besprechen. Ja. Ich hoffe, es kommen auch viele andere neue.
Ihr verlost doch an Weihnachten nochmal Folgen, ne? Vielleicht bewerbe ich mich 20 Mal.
Deswegen streichen wir jetzt den Kalender ab dieses Jahr. Nichts mehr verlost.
In der Schule fertigen TKKG 180 Fotokopien des Phantombilds an und das verteilen sie dann auf dem Pausenhof.
Per Hand gezeichnet wahrscheinlich.
Handgezeichnet, genau. Jetzt kommt der Mitschüler Christian Rübler dazu. Und er möchte sie daran erinnern, dass sie doch um 7 Uhr zum Essen bei seinen Eltern eingeladen seien. Die Rüblers sind gerade dabei, in ein neues Haus umzuziehen. Daher könnte es sein, dass auch ein Interessent dabei sein könnte beim Essen, der sich für ihr altes Haus begeistern könnte. So, und jetzt kommt eine Rubrik, die könnte für extrem Langeweile sorgen. Ich mach's trotzdem. Ja, ich nenne sie Thomas Freitag deckt auf. Denn laut der Sprecherliste der MC und auch bei Hörspielforscher.de handelt es sich bei dem Sprecher von dem Christian um einen Kevin Lang. Das ist aber ein Pseudonym, weil für mich klingt der sehr wie ein junger Leonard Marlich. Den kennt man als Sprecher von, ist es Chris Pratt von Guardians of the Galaxy?
Müsste Chris Pratt, ich meine doch.
Ja, ja, also deutsche Stimme von Chris Pratt. Ne? Das ist ja der Sohn von Holger Marlich und Michaela Chrysler.
Die bauen eigentlich Autos.
Passenderweise machen die beiden in dieser Folge ja auch mit. Die spielen ja die Eltern von den Christian. Ne? Und Leonard Marlich können wir in 3 Fragezeichen Folge 49 die Comicdiebe als kleinen Jungen da auf der Messe hören, ne? Und ihr könnt ja gerne mal die Stimmen vergleichen und mir dann sagen, habe ich recht oder habe ich Unrecht.
Hey Leute, seht mal, was ich ergattert habe. Eine Originalskizze vom blutrunden Phantom von Steve Trash und das für nur $70.
Noch sind wir ja im alten Haus. Richtig toll wird's erst im neuen Haus. Ist viel größer. Dann kommt ihr öfters zu mir, ja?
Hat er noch woanders mitgesprochen? Weil ich dachte für einen kurzen Moment, dass er mich an jemanden aus Funkfüchse erinnert hat.
Nee, ich glaube, da war er nicht dabei. Leonard Marlich ist jetzt gerade auch öfter mal bei TKKG dabei gewesen, aber halt später schon als Erwachsener.
Ja, ich muss sagen, als auf Instagram hast du ja auch das gepostet gehabt. Und ich hatte ja auch direkt im Ohr bei Comicdiebe, auf dem blutroten Phantom wäre sie mir lieber gewesen, die Unterschrift. Der Junge am Anfang, den habe ich ja auch im Ohr gehabt. Als ich heute mal gehört habe, habe ich gedacht, das kommt hin, das passt.
Also, liebe Hörspielforscher, ihr hört ja hier fleißig den Podcast, das weiß ich, ne? Könnt ihr das jetzt gerne bei euch ändern und ich möchte bitte namentlich erwähnt werden, dass ich das rausgefunden habe.
Thomas Freitag, circa 42 Jahre alt. Ich nehme mal drunter, ne?
Ja. Okay, Boomer. Aua. Ja. Na gut, also der Erzähler setzt uns jetzt darüber in Kenntnis, dass TKKG am Essen bei den Rüblers teilnehmen, sich aber vorzeitig verabschieden, da sie am gleichen Abend zu einer Gartenparty bei den Rüblers eingeladen sind und vorher noch einiges zu erledigen haben. Und ja, das ist jetzt Nitpicking, was ich mache, weil es ist merkwürdig. Eben war die Rede noch von einem Essen um 19 Uhr und jetzt sind sie plötzlich später am Abend nochmal zu einer Gartenparty eingeladen. Wahrscheinlich haben sie es falsch im Skript gemacht. Ne? Ist mir nur aufgefallen.
Ich denke mal, das wird einfach nur gecuttet worden sein, weil die, ich gehe davon aus, in dem Buch diese Essensszene mit dem Typen, der ja da vorbeikommt, sich ihr Haus anguckt, wesentlich mehr beschrieben worden ist. Und dann sagen die, ach, heute Abend ist die Gartenparty, seid ihr die Jungs, kommt heute Abend auch noch vorbei. Kann ich mir vorstellen, dass es einfach gekürzt worden ist.
Wenn jemand das Buch gelesen hätte, könnte er dir jetzt bestimmt sagen, das kommt vor, ja.
Das war einfach ja.
Ich hab mal, ja, natürlich kommt das vor, natürlich, ne? Also, weil das Buch hat fast 200 Seiten. Ja, das kommt vor, definitiv. Ich habe ein Bild gesehen.
Ach, Bilder guckst du noch, lesen tust du nicht, ne?
Ja, Bilder kann ich noch gucken, ne?
Der geht in die Bilderbücher rein demnächst. Graphic Novels von Alt, guck mal, gib mir doch mal drei Fragezeichen auch.
Ja.
Kann ich jetzt weitermachen, oder?
Ja, lass mal machen, ja.
Dankeschön, ja. Also Tim sieht schon wieder überall Verbrecher, denn der Interessent, der jetzt beim Essen zugegen war, könnte ein Ganove sein, der das Haus auf mögliche Beute abchecken wollte. Womöglich sei er sogar der Fensterbohrer. Naja, aber Gabi erinnert Tim daran, dass der Fensterbohrer nur in Häuser ohne Alarmanlage einbrechen würde und die Rüblers besitzen eine. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Kommissar Glockner ist zurück von seiner Dienstreise und der berichtet, dass sämtliche Streifenwagen mit dem Phantombild des Unholds ausgestattet wurden. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Siehst du, kaum ist der Glockner wieder am Start, es läuft der Laden, ne?
Geht auch nur dann.
Vorher passiert nichts. Da wird Gabi bedroht, soll in Gefahr kommen, keiner alarmiert die Polizei, aber wenn der Glockner wieder da ist, dann geht es ab.
Das stimmt, ja. So, und auf dem Blödmann-Brief konnten nur die Fingerabdrücke von Tim und von dem Jungen, der den Brief als Bote ins Hotel gebracht hat, fest und sichergestellt werden. So, wir nähern uns jetzt dem Ende der ersten Seite. Die Szene blendet aus mit Akkordeonmusik, was dem Ganzen für mich eine seltsame, unpassende maritime Stimmung verleiht. Also ich fand das irgendwie, ist ein nettes Lied, aber irgendwie fand ich das unpassend.
Die Musik finde ich schrecklich, wirklich.
Nur das Stück oder alles?
Nein, nur das Stück. Die restliche Musik ist gut. Das ist ja auch überschneidend mit drei Fragezeichen. Aber das, boah, meine Ohren haben geblutet.
Ich fand es irgendwie so ein bisschen bayerisch. Das war halt so ein Übergang Richtung Gartenparty, aber ganz schlecht. Wir haben am Anfang haben wir richtig geile Musik, als wir im Zug sind, wirklich so, du hast das Gefühl, du bist mit dem im Zug auf Achse, wirklich so, bist du unterwegs, ein bisschen schnellere Musik gehabt am Anfang und jetzt hast du plötzlich diese Akkordeonmusik und denkst dir irgendwie, wo bin ich denn jetzt gelandet? Also irgendwie irgendwo falsch abgebogen, hörst du mich falsch umgedreht oder was, oder?
Das haben die aber öfter. Ich habe ja aber auch aufgeschrieben, generell zur Musik, ne? Ich finde die sehr poppig, so gewisse Stücke. Und ihr werdet jetzt vielleicht lachen, es hat mich irgendwie an Beverly Hills Cop erinnert. So von der Stimmung, so diese Art der Musik, keine Ahnung. So gewisse Stücke. Aber vielleicht liegt es auch daran, ich habe die Filme gerade erst alle gesehen und ich weiß es nicht wieso. Irgendwie hat es mich so in diese Beverly Hills Cop Stimmung versetzt.
Ja, die Anfangsmusik, die ist wirklich mehr Richtung, ein bisschen Tempo, ein bisschen, du hast das Gefühl wirklich, als würdest du noch die Räder auf den Schienen hören. Also ich finde es wirklich, da passt die richtig gut. Und auch hinten raus die Musik, die passt auch richtig gut, nur halt dieses eine Stück, das sticht direkt raus.
Ja, ich habe das hier auch betitelt jetzt, die Gartenparty ist ein wahrer Boomer-Cringe. So. Das wird wirklich im Hörspiel gesagt, am sogenannten Oldie-Tisch vollführt der Studienreferendar Dr. Lothar Niedermacher einen Handstand auf einem Stuhl. Also das ist der Reißer, da gehen sie alle ab, ne? Und Willi hat auch wieder eine große Fresse behauptet, ja, der Tim, der kann das mit nur einer Hand, ja? Und Tim geniert sich erst, aber jetzt wollen natürlich alle das Kunststück sehen und unter den Gästen ist eine Anna, ein Lyzeum-Mädchen, das steht ja wirklich so in der Sprecherliste. Und die sagt, auch bitte tu es für mich, ne? Und Tim sagt, na wenn, dann mache ich das natürlich für Gabi, ne?
Ja, boah, das ist so schlimm.
Aber ist auch dieses Typische von früher, wenn die Kinder mal bei Erwachsenen sitzen dürfen, weißt du? An Geburtstagen. Wenn du den Sprung schaffst, vom Kindertisch zum Erwachsenentisch, so ungefähr stelle ich mir das vor.
Ja, so ungefähr. Das war natürlich geil als Kind, ne? Wenn man so irgendwie so auf einer Party war und man wollte ja auch so mit den Erwachsenen abhängen. In dem Alter.
Nell anscheinend nicht so.
Nell wahrscheinlich wieder nicht.
Nee, ich sitze bis heute am Kindertisch.
Das glaube ich. Ja. Und ich bin halt über diesen Begriff Lithium gestolpert, weil das klingt halt wie so eine Krankheit, ne? Anna, ein Lithium-Mädchen. Da habe ich es erstmal gegoogelt und der Begriff ist veraltet und steht für eine höhere Schule für Mädchen. Also eigentlich eine bessere Abiturientin, könnte man sagen.
Klugscheißerin. Ja. Nell?
Wie? Ist Nell auch ein Lithium-Mädchen?
Wüsste ich aber.
Wegen arrogant.
Tim macht jetzt den einhändigen Handstand und Willi lobt ihn dabei so sehr, dass man denkt, er selbst würde das machen. Ja? Und so, hier, ich hab's doch gesagt, er kann das, ne? Und Tim hat jetzt die Gunst von allen Anwesenden und ein anwesender Zahnarzt bietet ihm sogar an, wenn du mal Zahnschmerzen hast, ich kann dich gratis behandeln. Ja,
Asmodi. Ne? Also
das ist ja Lutz, man kennt sie, also immer wieder eine Bereicherung. Aber das hat schon sowas von einem bösen Onkel, ja, der dich mit einem Ballisto in sein Haus locken will, oder?
aber ist halt das schön, weil das, was ich so schön finde, bei TKG, bei den ganzen Folgen am Anfang nicht gehören durfte. Du kennst die Stimmen alle, du hast direkt so Verbindung zu denen. Ach, guck mal, der spricht eigentlich den Asmodi, der spricht hier. Total geil. Aber die andere Szene gerade mit Klößchen und Tim. Das kam mir echt vor, als würde Klößchen seinen dressierten Affen vorzeigen. Weißt du, er kann den Handstand noch auf einmal haben. Jetzt applaudieren. Werfen Sie bitte mit keinem Essen. Bitte nicht füttern. So ungefähr kam mir das vor. Ja. Fand ich so lustig.
Ja, was geht dann noch weiter? Dann sagt der Gastgeber, oh, das war Duft gewesen. Los, Champagner, ne? Und dann gehen sie alle an die Bar, ne? Aber Tim glaubt, ein Gesicht an einem Fenster des Hauses gesehen zu haben und spricht jetzt den Gastgebern Herrn Rübler drauf an. Dieser ist aber vollgefressen und hat keinen Bock, sein eigenes Haus zu überprüfen. Ne? Also was macht man in so einer Situation? Man schickt die Kinder vor. Ne? Deswegen. Beziehungsweise er ermächtigt Tim dazu, du Junge, du bist hier der Schlauste, der Stärkste, du kannst mal die Sache überprüfen. Und dann begibt sich TKKG gemeinsam ins Haus, auch mit dem Christian. Und dann stellt man fest, die Terrassentür ist offen. Und Tims Verdacht bestätigt sich, es wurde eingebrochen. Vasen, Bilder und Schmuck wurden gestohlen.
Ich finde in der Szene auch so witzig, wenn die da drin sind und Karl da noch so sagt, ja, hast du jetzt wirklich jemanden gesehen oder musstest du nur mal auf die Toilette? Und Tim einfach sagt, ja, das hätte ich auch ohne euch geschafft. Und da frage ich mich einfach, wie kommt man auf diesen Dialog? Also warum schiebt man den da so rein, diesen Dialog? Und macht nicht einfach, ja, wahrscheinlich hast du dich nur verguckt oder so, oder du standest ja auf dem Kopf gerade in deinem Handstand und alles. Aber nein, Karl sagt, musstest du nicht vielleicht doch nur auf die Toilette? Und ich denke, man hätte da fragen können. Ich gehe mal kurz auf die Toilette, darf ich die Toilette drin benutzen? Nein, darfst du nicht. Okay, ich pinkel in ihren Garten, ist auch kein Problem.
Eigentlich ein Frauendialog.
Ich wollte gerade sagen, alleine. Es hätte nur noch das Gefühl, ja, Mädchen gehen immer zusammen auf Klo.
Also jetzt seid ihr endlich auf TKKG-Betriebstemperatur. Jetzt kommen hier die Klischees, ja, das finde ich super. Wichtig noch, Herr Rübler tröstet erstmal so halbherzig seine Frau. Ja, ist doch versichert und keine Sorge. Und dabei fällt der Name Molnitzka. Ganz wichtig, den haben wir ja schon mal gehört. So, wenig später ist Kommissar Glockner vor Ort. Ja, Jonas?
Ich finde, wo du gerade sagst, dass er so halbherzig tröstet. Nein, jetzt, wenn wir wirklich auf TKKG-Betriebstemperatur sind, er sagt ja dann auch, ja, ist ja nicht so schlimm, ich kauf dir einfach neuen Schmuck. Also so scheiß drauf, der will so, wir sind versichert, ich kauf dir einfach neuen Schmuck. Ist ja nicht schlimm, der ideelle Wert, ist so egal. Mein Gott, versau mir nicht die Gartenparty.
Mein Vater ist Tücher, der kauft dir morgen neuen.
Genau.
Wow. Ja, der Chef kommt jetzt. Ja, Kommissar Glockner ist jetzt vor Ort und der kümmert sich um die Angelegenheit, ja. Der Einbrecher muss ein Profi gewesen sein, weil er habe keine Spuren hinterlassen. Herr Rübler fügt hinzu, es muss sich auch um einen Kunstkenner handeln, ja, weil er nur die besten Stücke hat mitgehen lassen. Und Tim erkundigt sich nach dem Manet, ja, ob dieser auch gestohlen worden sei, ja. Denn beim gemeinsamen Essen zuvor hat Tim mitbekommen, Herr Rübler hat ein Manet und das Bild will er verkaufen, weil das neue Haus so teuer ist, ne, dass er noch unbedingt Geld braucht. Und Rübler sagt, er habe den Manet just an diesem Tag verkauft. Und an die kahle Stelle der Wand einen Kunstdruck gehängt, ja, weil ihn die weiße Stelle da genervt hat. So. Tim kombiniert, aha, der Einbrecher ist blind vorgegangen. Er wusste genau, wo er welche Kostbarkeiten vorfinden kann. Und er musste ja auch den Diebstahl im Dunkeln begehen, ne? Er hat ja kein Licht gemacht. Sie gehen davon aus, dass es sich dabei um den Interessenten für das Haus halten muss, der beim Essen zuvor war. Ein sogenannter Ulrich Plauen. Rübler hat die Adresse und die Telefonnummer. Jetzt macht Glockner sich zusammen mit TKKG auf dem Weg zu dem Verdächtigen.
Ja, wie doof kann man bitte sein, als Verbrecher vorher seinen richtigen Namen und Adresse anzugeben? Er dachte, er ist nicht der einzige Interessent, sagt ihm ja auch. Aber trotzdem gehe ich dann auf Nummer sicher und gebe dann einfach, weiß ich nicht, Victor Eugenie an oder so, keine Ahnung, von irgendeinem Fake-Namen. Und nicht seinen richtigen Namen und die richtige Adresse.
Ja, da wird ja gleich ein Name fallen, vielleicht hat das damit zu tun.
Ja, einmal das und dann noch so zu am Ende, so Tim sagt ja dann noch so, er muss ja mitkommen und Gabi beschützen, wenn er im Haus ist. Und das ist so ein typisches TKKG-Ding, die sind bei jeder Befragung, bei jeder Hausdurchsuchung, die sind immer dabei, immer. Da gibt's keine Spuren verwischen oder so, weil da keine Polizeileute durch die Häuser und bei den Befragungen dabei sind. Also die sind ja eigentlich, sind das ja Polizeibeamte, die führen ja auch Befragungen durch, wenn Kommissar Glockner dabei ist. Ne? Also die sind ja immer mitten im Geschehen.
Er sagt das ja auch, ne? Ja. Ja, dass ihr immer dabei seid, ne? Ist ja krass, ne? Wie oft ich euch am Hacken hab und so, ne? Sagt er hier sogar noch freundlich. In irgendeiner anderen Folge, ich glaube bei hier die 42, Anschlag auf den Silberpfeil. Da sagt er ja am Ende irgendwie, jetzt haut ab, hier, ich bin irgendwie sowieso schon verschrien als der Mann, der immer die Kinder am Tatort hat und so alles, ja. Und die Krönung war damals hier bei, war das Advent mit Knalleffekt? Wo Gabi sagt, mein Vater trennt Privat und Beruf explizit.
Stimmt. Ja, wobei, du musst natürlich hingehen und die Kinder mitnehmen, weil es natürlich spannender ist zu hören, wie es denn live vor Ort ist, anstatt hinterher ein Anruf kommt, ach übrigens, oder wenn Gabi sagt, ach übrigens, mein Papi hat gesagt, das und das ist passiert. Die haben die beiden festgenommen.
Das hast du in neueren Folgen aber öfter, ja. Dass da auch wirklich mal gesagt wird, ihr geht jetzt nach Hause und dann erleben wir als Hörer halt die Szene mit Kommissar Glockner nur. Aber jetzt so in neueren Folgen haben sie sich das mal ein bisschen abgewöhnt. Da wird dann gesagt, nein, das ist Polizeiarbeit. Tschüss, wir reden morgen, ja. Und hier ist das ja noch gang und gäbe. Also das haben sie auch angepasst.
Ja, weil du auch hier noch, glaube ich zumindest, ich vermute es, ich glaube keine einzelnen Szenen von Glockner hast, oder? Also der ist selten da allein unterwegs. Immer TKKG mit dabei, meine ich zumindest, oder?
Na, hier ist es mal, haben wir ja später, im Polizeipräsidium, wenn dann der HNO-Arzt kommt.
Ach stimmt, hast du recht, stimmt ja.
Aber sonst ist das wirklich sehr, sehr selten, dass der Glockner mal einzelne Szenen hat, das stimmt. Bei Plauen angekommen, klingelt der Kommissar an dessen Haustür. Willi und Karl sitzen im Auto des Studioreferendars Niedermacher, hier der Handstandtyp, ja. Der ist nämlich auch dabei, weil er dann die Kids später sicher zu Hause abliefern kann. Plauen öffnet die Tür, Glockner setzt ihn über den möglichen Verdacht, er habe bei den Rüblers eingebrochen, in Kenntnis. Und Plauen will ihn erst reinlassen, wenn er mit seinem Anwalt gesprochen habe. Gabi beobachtet, wie eine Gestalt versucht, aus einem Fenster auf der Rückseite des Hauses zu fliehen. In bester Peter Shaw-Manier tönt Tim, den schnapp ich mir! Aber im Gegensatz zum zweiten Detektiv ist Tim erfolgreich und schnappt ihn wirklich. Ja, also das war super. Und Glockner identifiziert den Kriminellen als Edgar. Nell, hast du ihn erkannt? Wer ist dieser Edgar?
Kein Plan, du.
Was?
Wirklich nicht.
Ich habe ihn sofort erkannt.
Ich habe kaum was verstanden.
Ich habe ihn erkannt.
Dann weißt du, wer er ist, der kaum was verstanden hast. Ich nicht, aber jemand anders.
Jonas, wer ist der Schlingel, der da probiert wegzurennen?
Hier, der Minninger.
Ja, was? Genau.
Das erhörst du einfach schon aufgrund dieser nasalen Stimme. Ja, dieses nasalen Sprechens hörst du es einfach sofort raus.
So, ne, ist schämlich. Der Jonas, der kann das, du nicht, also.
Ja, sorry, ich kenne ihn nur mit einem Satz bei drei Fragezeichen. Als ob ich das erkenne.
Ich weiß es tatsächlich auch nur aufgrund des Bobcasts, wo wir waren, weil er da im Video sehr lange über die Schauspielerin hier Monique Carrera und so erzählt. Und dann hast du, oder generell, wenn er viele Passagen hat, irgendwann findest du diese Stimme, ist einfach sehr prägnant, finde ich.
Ja, heute kein Pudding für dich.
Damit geht der Punkt an Jonas.
Ja. Traurig. Bin enttäuscht. Ja.
Super! Dafür kriegst du auch ein Stück von meiner Schokolade ab.
Ja, Edgar sei aber sauber. Einbrüche gehören der Vergangenheit an. Escht. Der sagt das auch so escht.
Escht, der Kommissar.
Der versaut jetzt nur noch Hörspielskripte.
Escht.
echt.
Er sei ja nur aus Reflex getürmt. Ne? Er hat die Stimme vom Glockner gehört, auch scheiße, ne? Und ist erstmal weggerannt. Naja, und während Tim und der Kommissar gemeinsam mit Edgar zu dem Plauen ins Haus gehen, ist Gabi müde, lässt sich zusammen mit Klöße und Karl vom Studiereferendar nach Hause fahren. Eigentlich total unwichtig, aber es erklärt jetzt halt, warum Tim noch alleine da ist. Jetzt klingelt das Telefon bei Plauen zu Hause und Tim geht wie selbstverständlich ran, weil er davon ausgeht, nur das Gespräch ist eh für mich, das ist bestimmt Klößchen. Ja? ich sag dazu nichts.
Warum soll der da einfach, warum soll der da anrufen soll? Plauen ist doch der Böse, ne? Der ne, also, das frage ich mich auch, wenn er sagt, ist eh für mich. Ich denke mir so, warum soll jemand für dich bei dem anrufen? Woher hat er die
Telefonbuch?
Meint ihr denn nicht, er ist einfach nur eine dumme Ausrede von Tim, um einfach ranzugehen, weil er neugierig ist?
Ja, wahrscheinlich.
Ja, Tim ist halt nun mal neugierig, das stimmt schon, ne? Aber in dem Fall ist es, ich hab's ja hier auch geschrieben, das Drehbuch ist ordentlich am Rascheln. Man hätte es ja auch anders machen können, der Plauen sagt, genau, das Telefon klingelt und Plauen sagt, darf ich mal kurz ans Telefon gehen? Und Glockner sagt, nein, ich vernehme sie gerade. Und Tim könnte sich anbieten und sagen, ich gehe ran, Herr Kommissar. So hätte man es ganz einfach machen können. Aber zu sagen, das wird eh Willi sein, ja, der will mir erzählen, was morgen in der Kantine gibt, ich weiß es nicht. Ja, das ist schon wieder. Aber irgendwie, dafür liebt man ja auch TKKG.
Das ist so, wie ich früher, wenn ich bei Oma war, kommst rein, erstmal gucken, was hier die Töppe ist, was gibt es denn zu essen? So geht ja auch ins Telefon, sagt der Motto, ja, erstmal, ja, gucken wir mal, wer anruft. Gehen wir mal dran. Fand ich.
Ja, du. Ich öffne hier die Pakete vom DHL-Boten auch immer, auch wenn der sagt, hier für ihr Nachbarn, ich mach die auf, weil ich denke,
nein, das war ich nicht.
Ach, wirklich?
Wieder keine Pakete, lang Quatsch.
Also, na gut. Also, Drehbuch ist ordentlich am Rascheln, am anderen Ende ist der Trimi am Apparat. So, Tim schaltet schnell. Er erkennt nämlich die Stimme und jetzt verstellt er seine eigene. Der Trimi denkt, er würde mit Plauen sprechen. Hallo, Hallöchen, ich war hier Augenzeuge, wie du und dein Komplize das Haus der Rüblers ausgeräumt haben. Er fängt schon wieder so an zu reden, ja, immer mit so einem komischen Singsang. Und dein Kumpel habe ich schlafen gelegt, ja, der sitzt jetzt hier, bla. Also er sitzt im Wagen vom Plauen mit der Beute von dem Einbruch bei den Rüblers, ne. Praktischerweise liegt da auch noch der Führerschein vom Plauen rum. Und jetzt stellt er sich auch noch als der Fensterbohrer vor. Also jetzt, das ist jetzt alles so toll, diese Exposition. Ne? Das fällt ja Tim wirklich in den Schoß. Die Beute will er behalten. Den Wagen stellt er freundlicherweise im Halteverbot ab. Und jetzt wird Tim leichtsinnig. Er kann sich nicht mehr zurückhalten. Er bricht aus seiner Rolle als Plauner heraus. Du Scheißkerl, ich weiß genau, wer du bist. Ja. Und ja, leider erkennt auch der Trimi die Stimme von Tim. Ne? Hey, dich kenne ich doch. Und dann legt er auf. Glockner hat die ganze Zeit mitgehört und jetzt stellen sie fest, Fensterbohrer und Unhold sind ein und dieselbe Person. Was das Ganze natürlich ein bisschen leichter macht. Ne? Vermutlich hatte er, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber so kommt es für mich rüber, der muss ja Gabi aufgelauert haben bei der Gartenparty, wo TKG waren, und dann hat er wahrscheinlich den Einbruch zufällig beobachtet, gedacht, Mensch, kick mal da, praktisch, ne? Und hat die dann hops genommen. Und Glockner schließt mit den Worten, dass Plauen und Edgar festgenommen sind. Und da ist mir aufgefallen, Minninger antwortet. Also, weil der Plauen hat ja eine andere Stimme, ne? Und so, Herr Plauen, ja, ne? Das war's jetzt. Wieso? Das fand ich wieder sehr gut. Habt ihr da noch was hinzuzufügen?
Ja, ist halt sehr viel Kommissar Zufall in dem Moment, ne? Und war, naja. Kann man jetzt sauber aufstoßen, muss aber nicht zwingend.
Der Begriff Kommissar in TKG steht für Kommissar Zufall. Nur mal so als Tipp.
Gut.
Ja, ich finde Tims Reaktion eigentlich, am Ende so ganz, ganz schön. Er hat unterdrückt wirklich seine ganzen Emotionen die ganze Zeit, aber am Ende merkst du halt wirklich, dass dieses Thema, ja, um es vielleicht auch nochmal diese Gefahr präsent zu rufen, weil es geht jetzt nur um den Überfall und den Einbruch und wer da eingebrochen ist und um diesen Trimi dann jetzt nochmal so ein Spiel zu bringen und auch wirklich nochmal daran zu erinnern, dass Tim ja richtig sauer auf den ist und auch nochmal so richtig so Angst so um Gabi hat, um diese Gefahr nochmal so zu verdeutlichen und Tims Stimmung so rüberzubringen, dass er am Ende des Hörspiels das tut, was er tut. Also das ist ja dann auch, komme ich dazu, wenn es soweit ist. Also ich finde, das ist nachvollziehbar, wie er reagiert. Dass er das Spiel irgendwann wirklich nicht mehr mitspielen kann. Weil was du Singsang so ja nennst, das finde ich auch immer so witzig, weil ich finde, das ist immer so eine Art Verhöhen der Opfer.
Der Opfer.
Der Opfer. Hallo, ich bin der Trimi.
Der Opfer.
Ich hab probiert, meinen Opfer zu erwürgen.
uns im Osten hatten wir sowas alles nicht.
Stell dir mal vor, der würde so reden. So ganz andere Kontext. Ja.
Nee, aber ich finde, dieser Ausbruch, der ist halt einfach gut. Und das, man merkt ja auch, der Tribi, der wird dadurch so ein bisschen verunsichert, ne? Weil er hätte ihn ja noch, also er legt ja auf und er hätte das Spiel ja theoretisch, wenn er jetzt ein ganz eiskaltes Schwein wäre, hätte er ihn ja noch weiter provozieren können, das noch so in die Länge ziehen können auf seine Art und Weise. Aber er ist schon ein bisschen schockiert darüber, dass er jetzt so viel preisgegeben hat, was er eigentlich ja gar nicht preisgeben wollte.
Ja, man könnte auch darüber streiten, warum muss er da anrufen und den informieren? Ja, er sagt sowas wie von einem Ganoven zum anderen, aber auch das ist konstruiert, ne? Er hätte ja auch einfach die Beute klauen können, ja, im besten Fall hätten die sich dann vielleicht sogar noch gegenseitig verdächtigt, ne, die Komplizen. Aber so ist das wie, ich schenke dir nochmal einen ein, ich muss jetzt noch unter die Nase rein, was ich, okay, also wir beim Thema Geltungsbedürfnis.
Richtig.
Er hat's nötig. Er muss da anrufen und ihm sagen, ey, ich bin sowieso der Geilste. Ich habe euch jetzt hier noch die Beute weggenommen, ne? Und ja, stimmt. Also so vom Profil passt das schon.
Es ist dieses Anerkennung suchen und sich profilieren. Zu sagen, ich bin der geilste Typ überhaupt. Da braucht er.
Meinst du, der Wolf war da so schlau, dass er dachte, wenn ich schon eine Geschichte über einen Triebtäter mir ausdenke, da muss ich auch noch so ein paar Charaktereigenschaften wie Anerkennungsbedürfnis und so reinschreiben?
Vielleicht. Es würde zum Profil passen.
Er ist ja wirklich im ganzen Hörspiel so, ne? Er ist ja im ganzen Hörspiel so, dass er immer sich über andere stellt.
Ja, wie gesagt, es würde zum Profil passen. Ich kann den Wolf jetzt nicht einschätzen, deswegen, also.
Ich meine, passt ja irgendwo auch zu diesem, ich bin jetzt kein Polizeipsychologe, sonst irgendwas, zu diesem Triebtäter-Ding, dass er sich einfach.
Das meine ich mit Profil.
Ach so, okay, ja gut. Dass er sich halt nimmt, was er möchte und er auch sich im Recht sieht und sich darüber auch profiliert. Okay.
So, am nächsten Tag halten TKKG und Christian, habe ich auch gedacht, weil den hören wir gar nicht, aber laut Erzähler ist er dabei, auf dem Schulhof Kriegsrat. Tim weint dem Geld nach, was sie für die Kopien des Phantombilds ausgegeben haben, da keiner ihrer Mitschüler sich dazu gemeldet hat. Gabi platzt so langsam auch mal der Kragen, weil sie 24/7 von TKK beschützt wird. Jetzt bietet sie sich als Lockvogel an, um den Tribi dingfest zu machen. Tim ist davon nicht begeistert, von dieser Idee. Aber Gabi will jetzt auch mal wieder Uni sehen. Das kann ich nicht vorlesen. Ihr lest es ja.
Ich hab's gelöscht, war nicht doof.
Ja, ich hab's einfach nur so reingeschrieben. Ich lese auch mal. Ja, also Gabi will sich halt auch mal wieder Zeit für sich nehmen. Und ihren Vater will sie dazu auch nicht ins Vertrauen ziehen. Sie schlägt vor, morgen gehen wir alle gemeinsam ins Kino, ne? Und nach der Vorstellung werde ich mich von euch trennen, mich ein bisschen an die Büsche schlagen. Ihr sollt mich heimlich dabei beobachten. Und wenn der Tribi mich dann anfällt, werdet ihr zuschlagen. Sehr, sehr kurze Szene, also halt einfach, die Handlung geht weiter. Ich glaube, da hat man jetzt nicht so viel zu sagen.
Du merkst halt, wie Gabi jetzt langsam die Schnauze voll hat und wieder ihr normales Leben zurückhaben möchte, ne? Und ich glaube, das ist gefährlich an der ganzen Situation.
Währenddessen bekommt Kommissar Glockner in seinem Büro Besuch vom HNO-Arzt Bachmüller. Seine Frau ist auch dabei, die hat aber keine Sprechrolle, dafür hat das Geld nicht mehr gereicht. Und Bachmüller will sich selbst anzeigen. Glockner ist mal wieder pfiffig. Der hat ganz schnell die Akte vom Bachmüller parat. Und darin steht, sie wurden doch vom Fensterbohrer heimgesucht. Hier, der Schaden geht ja hier 645.000 und so, ne? Und Bachmüller gibt dann zu, dass einige der Stücke, die er bei der Versicherung als gestohlen angegeben hat, zum Zeitpunkt des Einbruchs bei seiner Tochter waren. Glockner merkt, dass der Arzt nicht ganz freiwillig zu ihm kommt und geht davon aus, er wird erpresst. Bachmüller hat allerdings heiße Infos. Er weiß, wer mit dem Einbruch zu tun hat. Der Fensterbohrer hat am Telefon behauptet, er hätte Einblick in die Unterlagen gehabt. Diese befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs aber nicht im Haus. Also steckt jetzt entweder der Versicherungsvertreter Hubert Molnitzka dahinter oder der Fensterbohrer hat bei dem eingebrochen und die Unterlagen an sich gebracht.
Was jetzt schon ziemlich kurios wäre.
Ja, Kommissar Glockner sagt's ja auch am Ende so, er lobt ihn auch. Das haben sie sehr gut kombiniert, Herr Molnitzka. So ist ja dann so, dass er noch so ein gutes Wort noch für ihn übrig hat.
Bachmüller.
Ja, meine ich doch, ja. Nicht Molnitzka, Molnitzka ist ja der Versicherungsvertreter.
Der kombiniert auch gut. Der weiß, was zu holen ist.
Da hast du deine Szene nur mal mit dem Glockner. Ja. Wie gesagt, kommt sehr, sehr selten vor. Was ich auch interessant fand, ich weiß nicht, ob es im Buch da den mehr Details zu gibt, TKKG streichen im Keller die Wände der Glockners, als ein Streifenwagen vorbeikommt, um sie einzusacken. Ja? Also auch interessant, dass das so drin ist. Ne? Man hätte auch einfach sagen können, TKKG werden abgeholt, weil die sollen jetzt den Fensterbohrer identifizieren. Ne? Denn man, Glockner hat ja die Adresse bekommen, ne? Den Zeckenweg 11. Ne? Und genau, jetzt ein kleiner Zeitsprung. TKKG kommt da an und dann stellt sich heraus, Molnitzka hat einen Herzanfall erlitten. Vermutlich zu viel Brathähnchen gegessen.
Ja, weiß ich jetzt aber auch nur durch dich, durch das Buch. Weil ich dachte mir im Moment, ja, rein zufällig hat er jetzt einen Herzinfarkt. Das wirkte so völlig so random. Also.
Ja, das ist, wenn du diese Info nicht hast, dass der Typ übergewichtig ist und so einen Blutdruck hat, ist es wieder so irgendwie, ach ja, ich habe gerade hier einen Herzkasper. Ne? Das kommt sehr unverhofft.
Ja, wo sie gerade da sind.
Jetzt wirft Tim einen schnellen Blick auf den, ne? Aber er sagt, nee, das ist nicht der Tribi, den habe ich noch nie gesehen. Ja? Und Glockner sagt, na okay, dann nehmen wir wieder husch, husch weg. Ja? Jonas meldet sich.
Ja, ich finde diese Szene so, man hat einen schweren Herzanfall. Der Arzt hat aber erlaubt, ihr dürft mal einen kurzen Blick auf ihn werfen.
Bevor ein Leichen durchkommt.
Das ist schon dieses Makabere. Aber ich habe es tatsächlich auch, ich glaube, dass Ärzte irgendwann abstumpfen. Ich habe es auch selber erlebt, wo ich jemanden im Krankenhaus besucht hat, der auf Intensivstation war, was ich nicht wusste. Und die Schwester sagte auch zu mir, ja, da hinten im Zimmer, letztes Bett, da können Sie ihn betrachten. Und ja, ne, so, ich wusste das ja jetzt zu dem Zeitpunkt und ich habe mir dann gedacht, okay, ja, und dann ist das halt, wurde ins Koma versetzt. Und da kann man diese Szene in, sagen wir, in Anführungszeichen schon nachvollziehen, weil Ärzte immer so, glaube ich, so abgehärtet sind. Aber in so einem Kinderhörspiel denke ich mir auch, weißt du, so nach dem Motto, als Kind verbindest du Herzinfarkt, Herzanfall ist schlimm. Ist was ganz Schlimmes. Aber der Arzt sagt ja, ihr dürft ihn euch nochmal angucken. Und dann auf einmal muss es ganz schnell gehen. Er muss ganz schnell ins Krankenhaus. Da denke ich mir, ja, schickt ihn doch ins Krankenhaus, lass die Kinder im Krankenhaus den begucken, bevor der dir jetzt wegstirbt.
Ja gut, aber das bringt der Job halt mit sich, ne? Du härtest halt irgendwann ab und du kannst nicht mehr um jeden trauern, ne? So traurig, wie es ist, ne? Also Glockner sagt auch jetzt husch, husch weg, ne? Der Mann muss ins Krankenhaus, wie du schon sagst, ne? Aber die paar Minuten haben sich genommen. Und jetzt offenbart Glockner den Kids noch, dieses Haus hier sei ein einziges Warenlager an gestohlenen Gegenständen. Das steht halt auch am Anfang im Buch, ne? Dass die da wirklich aus diesen ganzen Raubzügen komplett die Villa voll haben. Auf möglichen Komplizen gäbe es aber keine Hinweise. Am nächsten Tag stehen TKKG zusammen mit Kommissar Glockner im Lebensmittelgeschäft von Frau Glockner. Molnitzka habe jetzt ausgesagt und dabei den Namen Richie Lehmann genannt, der ein Komplize von ihm sei. War das eine Meldung oder nur so?
Ja, das war, hat die nicht ein Antiquitätengeschäft eigentlich?
Nein, die hat einen Gemüseladen.
Okay. Ich dachte immer, die hätten Antiquitätengeschäft, deswegen, das hat mich einfach...
Vielleicht ja auch altes Gemüse als Antiquitätengeschäft.
So, also Richie Lehmann finde ich übrigens einen geilen Namen, ja. Soll der Komplize von Molnitzka sein und der hat sich ins Ausland abgesetzt, nachdem er das Phantombild in der Zeitung entdeckt habe und dann auch noch Tim beim Plauen am Telefon hatte. Und jetzt weiß Glockner darauf hin, das könnte auch gelogen sein, ja. Aber Gabi denkt sofort... Ach Quatsch, hier, alle raus mit euch. Endlich allein, die Gefahr ist gebannt. Ne? Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Wir können jetzt aufatmen. Also Gabi ist sofort überzeugt, das war's gewesen. Und am Abend wollen TKG trotzdem ins Kino. Allerdings kann Tim Gabi nicht abholen, da ein Lehrer ihn noch für gewisse Arbeiten einspannt. Das auf. So, dann ruft aber Gabi an, um sie darüber zu informieren. Ja, ich kann nicht, ich komme später. Ne? Und sie ist weiterhin völlig unbesorgt und glaubt, jetzt ist doch alles in Ordnung. Aber Tim möchte, dass sie ein Taxi zum Kino nimmt. Aber Gabi ist zu geizig, also fährt sie mit ihrem Fahrrad durch den Schlosspark. Und 50 Meter vom Kino kommt ein Mann mit einem Chloroformlappen aus den Büschen und betäubt Gabi. Und das ist halt diese Cover-Szene, würde ich hier sagen. Ja. Fragen dazu?
Ich hoffe, die Schule. Noch einer fragen? Ist auch für mich die sechste Stunde.
Ja, aber das ist ja das, was ja schon so sein muss, ne? Dass Gabi jetzt sagt, ja, mein Gott, jetzt ist alles gebannt und so, weil sonst würde diese Szene ja gar nicht zustande kommen und ist in dem Plot gar nicht vorantreiben. Ich frage mich, habe mich immer nur gefragt, was das so für ein Kino ist, weil Tim sagt, ich werde euch im Kino schon finden. Ich frage mich, mir stellt sich dann immer die Frage, okay, kaufen die jetzt eine Karte für ihn mit und hinterlegen die an der Kasse? Weil sonst würden die ja nicht in einer Reihe sitzen können. Da kann sagen, meine Freunde sind schon im Kino. Ja, welche denn? Sind ein paar mehr Leute hier? Oder ist das ein Kino mit freier Platzwahl? Das wird nicht geklärt.
Wenig später ruft Karl jetzt im Internat an und setzt Tim darüber in Kenntnis, dass Gabi entführt wurde. Ein alter Mann hatte beobachtet, wie sie verschleppt wurde. Hier ist mir aufgefallen, Karl ist wirklich sehr leise und undeutlich zu verstehen. Ich weiß nicht, habt ihr es über Kopfhörer gehört oder so? Also der ist extrem schlecht abgemischt.
Das war aber auch bei den Anrufen vorher teilweise so.
Das ist der schlechteste Anruf, fand ich. Also ich hatte da echt Probleme und ich hatte Kopfhörer auf. Jetzt schnappt sich Tim Studienreferendar Niedermacher und will, dass er mit ihm gemeinsam ins Unfallkrankenhaus fahren soll. Und der soll sich dann da als Bruder von dem Molnitzker ausgeben, damit sie den Molnitzker an seinem Krankenbett besuchen können.
Besuchen können. Ja.
Verhören.
Ja, ich finde diese Szene, ich finde es das so, dass ich mich erstmal frage, hat keiner die Polizei gerufen? Also so ein alter Mann sieht, wie Gabi entführt wird und scheint es ja eigentlich so gar nicht zu interessieren. Hat es dann Karl mal irgendwann gesagt, ne, hör mal, aber die Polizei hat irgendwie keiner gerufen. Also.
Ja, du hast nicht gehört, Kommissar Glockner und die Frau, die haben ihren freien Arm, die sind Essen.
Ja.
Die wollen auch mal Pause machen.
Die wollen auch mal Pause, und dann, der muss ja nicht arbeiten. Keine anderen Polizisten arbeiten. Gab kein Geld mehr, wie in Schisshaus im Dunkeln, mein Fragezeichen im Buch. Gab kein Geld mehr, die Polizei ist im Streik und oder wird freigestellt oder wie war das? Nee, aber das ist so dieses, dass ich mir so denke, das ist auch so ein typisches Drei-Fragezeichen, sag ich schon, TKKG-Ding. Wenn Kommissar Glockner nicht da ist, funktioniert nichts bei der Polizei. Also da wird kein anderer angerufen.
Also zumindest hier arbeite noch nicht.
Genau. In der neuen Folge schon.
Ja, da hast du ja dann Schalafsky, Wespe hattest du ja irgendwann ein bisschen später um die Zeit herum, Mandelbaum, was weiß ich, wie sie alle heißen.
Die neue Troller da ist auch da.
Ja, die, ach Gott, scheiße, wie heißt die? Na, egal.
Nell, wie ist denn deine Meinung, zum Wespe?
Kritisch. Nein, ich hab das Problem, dass ich tatsächlich von einer Freundin von mir, die schreibt TKKG-Fälle und sie hat Wespe da als Charakter sehr gut drin geschrieben und ich habe in den Hörspielen erst danach Wespe gehört. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Problem, die auseinanderzuhalten, wenn du so willst. Aber in den Hörspielen ist Wespe manchmal, also eigentlich fast immer grenzwertig gegenüber Gabi.
Das stimmt. Wir gehen jetzt langsam dem Ende entgegen. Im Krankenhaus angekommen, kann Tim mit Molnitzker sprechen, da dieser gerade aufwacht. Tim droht Molnitzker Gewalt an, wenn er ihm nicht den wahren Namen seines Komplizen verrät. Da habe ich festgestellt, dass der Sprecher von Molnitzker kein bisschen krank und erschöpft auf mich wirkt. Der redet ganz normal. Ja, so, ja, was willst du von mir? Ja, was willst du hier, Junge?
Da ist das Ding, was ich am Anfang meinte mit dem Emotionen. Du hast nicht das Gefühl, dass der Deal Rache üben möchte. Du hast nicht das Gefühl, dass der hier jetzt krank ist. Das ist so ein bisschen, das ist nicht gut gemacht, muss ich sagen.
Das stimmt. Also gerade jetzt zum Ende franzt das ganz schön aus. So auch wie du, mangelnde Emotionen ist ein gutes Stichwort, finde ich, ne? Und dann sagt er so, komm her, ich kann nicht so laut reden. Komm näher, ja? Das fand ich gruselig, ja? Weil ich so dachte, der beißt dem jetzt vielleicht in den Hals oder ins Ohr, so, weißt du? So, weil der ist ja auch böse.
Vampir.
Das wäre krass, ne? Das wäre ein Twist, mit dem keiner gerechnet hat, ja? Nee, aber er flüstert ihm den Namen ins Ohr und jetzt gehen wir in den Showdown. Es geht jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Ich glaube, das Hörspiel geht jetzt noch eine Minute. Tim und Niedermacher begeben sich zu der genannten Adresse. Tim kann Gabi durch ein Fenster sehen, wie sie gefesselt auf einer Couch liegt. Der Tribi ist auch im Haus. Tim fackelt nicht lange und er springt eiskalt durchs Fenster ins Haus. Ja, er bringt sogar so einen Arnold Schwarzenegger One-Liner, ne? Hallo, Hallöchen. Und, also er sagt es anders, ne? Hallo, Hallöchen. Und bringt den Unhold-Deal, wie ich finde, sehr unspektakulär zur Strecke. Also hier sind die Schauspielkünste von Gerlach Fiedler wirklich komplett am Ende, ja? Da kommt auch keine Spannung mehr auf, ne? Jetzt kommt noch so, nein, nein, au, 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 tut es weh, au. Und dann ist vorbei.
Ja.
Ja. Das ist so schlecht. Dafür, dass der 40 Minuten so als Antagonist aufgebaut wird, springt er da durchs Fenster, gibt dem ein paar Schellen. Also gar nichts mehr. Kein Dialog, kein so ein richtig letztes Duell. Ja, der bringt den einfach zur Strecke. Da hat hier der Niedermacher hat jetzt noch mehr Sätze. Der kommt rein so, na, ist alles okay. Ja, Mensch, Tim, super, wie du den zur Strecke gebracht hast. So, ja, können Sie mal die Polizei rufen? Also, mal den TKKG-Häuptling in Aktion zu sehen, das war mir preis genug, um jetzt bei der Polizei anzurufen.
Er sagt dann auch, ich hoffe, du hast dich nicht totgeschlagen oder so, sagst das, glaube ich, auch noch irgendwie so in die Richtung, ne?
Ja, stimmt. Er lebt doch noch, oder? Ja klar, der schläft nur.
Ja, immer. Schon geil. Erzählen wir nicht so ein Fensterbohrer, der springt einfach so durch, weißt du? Also, er braucht das Fenster nicht aufbohren, der springt einfach durch die Scheibe. Einzige, was ich da atmosphärisch fand, war wirklich, wie sie dann beschreiben, wie Gabi denn da liegt und er auch da ist. Ich mir, ach du Scheiße. Mm. Und dann wird's einmal so komplett gesprengt, die ganze Szene.
Ja, aber das finde ich wirklich sehr unspektakulär. Hier merkt man so irgendwie, man hatte keine Zeit mehr, man musste das irgendwie noch zu Ende bringen. Und das ist aber leider oft bei TKKG. Also am Ende darf dann Tim ein paar Schellen verteilen und dann ist vorbei.
Ja, vor allem, es wird der Folge jetzt auch irgendwie nicht so gerecht. Diese Stimmung, die aufgebaut worden ist, ja, was hier aufgebaut worden ist, hier wird einfach so innerhalb von 30 Sekunden einfach komplett zerschmettert.
Ja, es wird komplett abgefrühstückt.
Genau, und wenn du nicht aufpasst, überhörst du das sogar. Weil, wie gesagt, das ist die letzte Minute vom Hörspiel. Wenn du nochmal kurz irgendwie rausgehst oder so und kommst wieder in den Raum rein, dann ist das Hörspiel vorbei. Und du denkst so, hä? Also, das, wie du schon sagst, der Aufbau, der wird so wie so ein, ja, wie so ein kalter Furz in den Raum so damit unterbrochen. Das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, ich hätte es halt zum Ende hin besser gefunden, das heißt besser, da muss man aufpassen, wie man das ausdrückt, bevor man hier noch irgendwie falsch verstanden wird, aber man hätte da ja noch mehr Spannung reinbringen können. Man hätte dann vielleicht so, wenn Gabi da liegt, dann kommt er dann vielleicht in den Raum rein und redet dann vielleicht noch, sagt dann noch so ein paar Sätze zu ihr, ne, das habe ich dich in meiner Gewalt, ne, und keine Ahnung und ja, ich sag mal so, wirst ja sehen, was ich mit dir vorhabe oder so. Und dann, Tim rastet dann so aus, kann ich mir auf die Polizei warten, die gerufen ist und springt durchs Fenster. Und wie du schon sagtest, also Fiedler, wo der dann sagt, nein, habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen mehr anstrengen in der letzten Szene kann er sich ja schon, weil das ist so, als würde ich das sprechen, weißt du, keine große Schauspielerfahrung, keine großen Schauspielkünste in dem Sinne und würde dann sagen, nein, au, oh, ne?
Nee, aber dann dieses Triebtäter-Ding dann nochmal ausschlachten, Gott sei Dank nicht. Also dann lieber so eine Szene von wegen, ich kann ihn nicht sehen, wo ist der? Ich schlage ums Haus rum. Sie klingeln vorne und ich spreche von hinten ein oder so, irgendwie in die Richtung, weil er kennt ja den Liedermacher nicht.
Ja.
Irgendwie so was Cleveres in die Richtung, aber bitte nicht das Thema noch irgendwie, boah nee, da wäre mir ganz anders geworden, glaube ich. Ja.
Dann können wir ja eigentlich schon ins Fazit rübergehen. Und auch hier würde ich wieder sagen, Ladies first. Nell, du darfst gerne anfangen, wenn du möchtest.
Schwierig. Ich finde, abgesehen von der Triebtäter-Thematik, ist es eine 0815-TKKG-Folge. Also halt mit den Erpressen, mit den Diebstählen, so eine von den zig Folgen, wo Gabi meinetwegen auch wieder entführt wird. Aber diese Thematik, ich mag sie nicht. Ich kann sie absolut nicht leiden. Ich finde, sie ist fehl am Platz. Dann wird sie ins Lächerliche gezogen. Und zum Schluss wird sie Gott sei Dank nicht mehr erwähnt. Aber dadurch, dass sie halb auch nie wirklich benannt wird, was dem geschuldet ist, dass es ein Jugendhörspiel ist. Also wenn man so das schreibt und dann aber es umschreiben muss, damit es nicht zu krass rüberkommt, sollte man sich den Gedanken machen, ob man es überhaupt schreiben sollte, meiner Meinung nach. Deswegen mag ich die Folge nicht. Ich gebe der Folge 4 Punkte.
Ja, also ich finde auch, dass es, wie Nell schon sagte, es ist eine typische TKKG-Folge. Also wir haben typische TKKG-Elemente, Einbrüche, Diebstähle. Am Ende Tim überwältigt die Verbrecher oder den Verbrecher in dem Fall wieder ganz klassisch. Und ja, wie Nell schon sagte, es ist natürlich schwierig, dieses Thema in ein Kinder- und Jugendhörspiel unterzubringen, ohne es wirklich zu benennen. Das ist so wie dieses berühmte, so nach dem Motto, jeder weiß, was gemeint ist, keiner kann es aber irgendwie benennen. So, wenn man das so hat, ne, so nach dem Motto, da fehlt noch das gewisse Etwas, jeder weiß, was gemeint ist, aber keiner kann es so wirklich benennen. Und in dem Fall bin ich auch, wie Thomas es ganz am Anfang schon sagte, diese Rache-Thematik, die finde ich ja gar nicht mal so verkehrt. Und die ist ja auch gut. Aber die Triebtäter-Sache, die hätte man dafür auch einfach weglassen können. Wie du ja schon gesagt hast, du hast halt die Folgen auferzählt, wo Gabi entführt worden ist. Denn dann wird Gabi jetzt halt nochmal entführt, um sich an Tim zu rächen oder wie auch immer. Oder um an Kommissar Glockner sich zu rächen oder keine Ahnung was. Da finde ich es auch, dass es eine solide, durchschnittliche Folge ist. Aber diese Thematik, die ist schon schwierig. Also, weil wie Nell schon sagte, ne, schon durch dieses Wort Tribi wird es irgendwann ins Lächerliche gezogen. Der Tribi oder der Sittenstrolch und all sowas, da denke ich mir dann so, ey, lasst es doch einfach weg und nennt ihn doch einfach nur den Rächer von mir aus oder wie auch immer und lasst diese Triebtätergeschichte da einfach raus. Es stört mich einfach auch an der Folge am meisten. Ansonsten finde ich, ist es eigentlich okay und ich bin da bei 5 von 10 Punkten.
Ich muss sagen, ich finde die Folge eigentlich ziemlich gut, weil die halt, ich kriege da Angst von. Also ich wirklich dieser Gedanke, dass da jemand hingeht und dann eben halt ein kleines Mädchen entführt und ist wirklich, wo ich sage, boah, ich finde ich mega gruselig und beklemmend. Ist ja auch der Grund, warum ich dann auch mal, wenn wir Nell unterwegs sind, Nell nach Hause fahre, weil ich da einfach, es gibt genug Spinner auf der Welt, die da irgendeine Scheiße machen. Und es ist ja immer noch ein brandaktuelles Thema, die ganze Nummer. Es ist ja immer noch aktuell. Das ist ja traurig an der ganzen Geschichte. Deswegen finde ich ja so beklemmend, so realitätsnah. Und es passt allerdings nicht zu einem Jugendhörspiel, die ganze Thematik. Das ist ja ganz Problem. Wenn du das in ein anderes Hörspiel packst, abseits von TKKG, eigentlich richtig gut, dann nimmst du noch vielleicht den Kommissar Zufall mit raus, der bei Plauen anruft und Tim ans Telefon geht und baust das ein bisschen um. Ist das eigentlich ein richtig gutes Hörspiel. So, aber halt kein Jugendhörspiel, das ist das Problem. Aber ansonsten finde ich die ganze Thematik, also diese ganze Folge, die ganze Atmosphäre, das ganze Beklemmende und das Aktuelle, eigentlich richtig gut. Mach das für ein Hörspiel für 16, 17, 18-Jährige meinetwegen, ist in Ordnung. Punkte gebe ich jetzt keine, ich wüsste gar nicht, wo ich einordnen soll. Das ist wirklich, eine Folge, wo ich sage, die hat mich beim ersten Mal hören, dass ich mir, alter Spiel, die hat mich echt mitgenommen, muss ich sagen.
Ja, Punkte habe ich mir jetzt auch nicht so Gedanken gemacht. Ich würde jetzt zu einer 7 von 10 tendieren, weil, ich sag mal so, das Hörspiel hört sich gut weg mit seinen 48 Minuten. Die ganze TKG-Bande, die Sprecher sind hier schon so eingespielt. Ich meine, klar, es ist schon Folge 83, also ich kann jetzt wenig kritisieren, was die Sprecher und so angeht. Über Musik und so haben wir gesprochen. Die Thematik haben wir jetzt schon öfter mal angesprochen, weil das ist wieder sowas wie, entweder du machst es ganz oder gar nicht. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man hat ja wieder probiert, so den Mittelweg zu gehen, indem man so eine schreckliche Thematik anspricht, aber nicht sie komplett ausspielt. Ja, also da frage ich mich halt auch, gut, will ich als 12-Jähriger ein Hörspiel hören, wo ein junges Mädchen gefangen und gefoltert wird, am schlimmsten noch, und sich an der vergangen wird. Das spart sich ja zum Glück das Hörspiel, und das wäre auch nicht gegangen für ein Kinderbuch, mal davon abgesehen. Ne? So hast du halt nur diese Bedrohung, dieses Damoklesschwert immer über dir. Da ist jemand, der sich an Tim rächen will und der Gabi als Mittel zum Zweck nimmt. Aber das war's dann auch schon. Also irgendwie, das meinte ich damit, da mach's entweder ganz oder lass es bleiben. Aber so diesen Mittelweg da zu finden, ne, weiß ja nicht, vielleicht war ja die Hoffnung vom Wolf, dass, wir hatten es ja, glaube ich, anfangs scherzhaft gesagt, ne, dann gehst du irgendwie zu deinen Eltern, was ist denn ein Tribi, ja, und dann sagst du, wow, wo hast du das denn her, ne, und dass dann natürlich die Aufgabe der Eltern ist, sich hinzusetzen und zu sagen, pass auf, es gibt Menschen mit solchen Absichten und die sind halt böse, das erklärt. Deswegen, also eigentlich höre ich die Folge ganz gerne, aber sie ist jetzt auch nicht die beste. So, sagen wir mal so. Da bin ich mit 7 von 10 schon sehr weit oben, aber da finde ich dann auch das Schauspiel mit Tim und dem Gerlach Fiedler sehr gut. Ja.
Ja, du lässt halt diesen Elefanten im Raum die ganze Zeit stehen und lässt ihn auch am Ende einfach da. Ne? Und ist halt ein bisschen.
Ja, es gibt ja keine Auflösung.
Ja, richtig, ja.
Der kriegt ein paar Schellen und ist dingfest gemacht, ne? Aber im Prinzip der Konflikt bzw. die Thematik wird nicht aufgelöst. Mhm. Der kriegt am Ende seine verdiente Strafe. Aber es gibt kein, da wünscht man sich ja fast schon ein He-Man-Ende, ne? So, Kinder, heute haben wir gelernt, dass es da draußen Menschen gibt, die von ihren Dämonen besessen sind und böse sind. Ja. So, weißt du?
Ja, richtig, richtig.
Dann kommen wir jetzt nochmal zu positiven Sachen, nämlich unseren Kategorien. Zum Beispiel,
wie nützlich war Karl?
Jonas, was sagst du denn dazu?
Also, ich finde, er hat ja eigentlich gar nicht so viel beigetragen zu der Folge wie sonst. Also, er war jetzt nicht der typische Computer, der auf alles eine Antwort wusste. Er hat ja sogar noch, finde ich, das Wort Tribi in den Raum geworfen und quasi die Verharmlosung in Anführungszeichen des Themas so mitgebracht. Mhm. Aber so großartig nützlich wie sonst, wenn man sagt, Karl, der Computer, der alles abrufen kann, was er einmal gelesen hat, fand ich ihn persönlich jetzt nicht.
Er hat noch Gabis Fahrrad gefunden, ne? Das hat die andere Sache, aber das war's.
Ich wollte gerade sagen, also das einzige Tolle, was er in der Folge gemacht hat, ist Tim darüber zu informieren, dass Gabi gekidnappt worden ist.
Ja, und das hat er auch nur von dem Opa erfahren.
Genau, das hat er nicht mal selber gesehen. Also wie kann er nur?
Ja gut, aber für seine Verhältnisse war er hier schon sehr nützlich. Es gibt Folgen, wo er wirklich gar nichts beiträgt, gar nichts. Ja, deswegen, das war schon ordentlich. Also er hat sich auch in den Gesprächen beteiligt und so. Also er war dabei, sagen wir mal so.
Oh, sorry Leute, der Computer hatte heute Pause. Nächstes Mal wieder.
Ja, dann habe ich heute mal so eine Quatschkategorie irgendwie mal hinzugefügt. Wie aufdringlich war Klößchen? Das spielt jetzt darauf an, dass er sich bei den Rüblers so durchfrisst. Da können wir ja mal machen. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wie aufdringlich war er?
3.
Es ging. Er hatte eine große Klappe, aber er hat jetzt niemanden irgendwie das, keine Ahnung, Butter vom Brot weggegessen. Was er sonst häufig dann tut.
Also ich würde jetzt so eine 5 bis 6 geben, weil es wird ja, glaube ich, erwähnt, dass er bei den Fiedlers da, keine Ahnung, was er da noch alles gegessen hat und Nachspeisen verlangt und so. Darauf bezogen, so eine 5 bis 6, ein ganz normaler Willi halt.
Ja, also er gibt ja Folgen, da ist er wesentlich, weiß ich, da ist das Gefühl, hier der Kühlschrank, den mache ich auch noch eben leer, weißt du, nach dem Motto.
Also mein Liebling ist immer noch hier Ufos in Bad Finkenstein. Entschuldigen Sie bitte, kann ich Ihnen was zu essen abkaufen? Ich habe so einen Hunger.
Es gibt ja auch wirklich Folgen, wo er danach fragt explizit, ne?
Ja.
Da fragt er, glaube ich, explizit danach, ob es was zu essen gibt, weil er hat ja nichts gegessen. Ja. Und sie sind ja schon mit dem Fahrrad gefahren, jetzt eine halbe Stunde. Und
Lieblingszitat.
Nell, du hast dir eins aufgeschrieben.
Ja, es ist tatsächlich dieses, tut mir leid, Anna, den einarmigen Handstand mache ich nur für Gabi. Ich fand den Satz so witzig.
Ich habe tatsächlich vom Tribi dieses Hallo, Hallöchen, weil dieser Anfang, weil er fängt jeden Dialog damit an und das ist so diese Einleitung von, dass du denkst, ach, da meldet sich aber einer nett und dann bleibt er aber in seiner ruhigen Art und schiebt dir so richtig einen rein. Und das ist, wenn ich an diese Folge denke, denke ich immer an Hallo, Hallöchen.
Ja, ich habe vom Anfang, ne, dieses, vor allen Dingen hat Gabi einen ganz tollen Charakter. Da dachte ich mir auch so auf Norbert, okay.
Da müsste eine Pause sein. Vor allem hat sie einen ganz tollen Charakter.
Ja, genau, so kommt es auch rüber, weißt du?
Richtig. Ja, ich habe mich für was ganz Langweiliges, Profanes entschieden, aber das ist so, er bringt es so schön rüber. Und zwar, wenn Tim den Tribi nötigen will, zur Polizei zu gehen und der sich weigert, sagt er, zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Ich bin Kampfsportler.
Das ist auch gut.
Das ist halt so ein typischer Tarzan. Ja. Ne? Und er bringt es, also das ist wirklich Sascha Dräger at his best.
Die drei Worte.
Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich drei Worte sein sollen oder ob drei Worte einen Satz ergeben sollen. Ich habe jetzt einen Satz gebildet damit. Obwohl ich auch ein Wort jetzt selber erfunden habe, deswegen, I guess. Meine drei Worte sind Labertaschen, Machos regeln alles.
Also da sind ganz viele Bindestriche drin.
Nee, nur zwei. Labertaschen, Machos.
Labertaschen, Machos regeln alles. Wer? Also Tim ist die Labertasche.
Unter anderem auch Tim und hier der, ja okay, ich werde es, Tribi, labern. Einfach, komplett durch. Das ist ja auch im Endeffekt das, was beiden zum gewissen Teil am Ende das Genick bricht.
Na gut, Tim, weil er zu viel Details preisgibt und der Deal, weil er halt den Plauen einfach sagt, ach, kennst du übrigens den Fensterbohrer? Der bin ich übrigens. Hier, guten Tag. Hier meine Adresse, komm mal vorbei.
Ah, okay, jetzt habe ich es gerafft. Nicht schlecht. Jonas, hast du drei Worte?
Ja, ich habe tatsächlich schwierig für Kinder. Weil ich diese Thematik, wie wir das jetzt schon oft hatten, wirklich sehr, sehr schwierig finde für Kinder. Also, wie geht man damit um, wenn ein Kind jetzt, natürlich kann man sagen, wie du sagtest, ne, vielleicht war es denn dem Wolf seine Absicht, dass die Eltern die Kinder darüber aufklären. Aber ich finde, so dass diese Thematik für, wenn wir es jetzt an Kinder oder Jugendliche richten, finde ich, es ist schwierig. Wenn ich überlege, ich hätte jetzt mit 6, 7 gehört, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ob man es da so gerafft hätte, so mit 6, 7.
Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, dass das Problem, was ich dann so immer sehe, dass Kinder ja auch viel so übernehmen und nachsagen, dass die dann irgendwann hingehen, ja, guck mal da ist ein Tribi. So, wenn sie einfach so ein böser Mann so, ne, und das ist einfach so, da ist ein Tribi. Und das finde ich halt so, ich finde diese Thematik halt schwierig in dem, für Kinder. Aber wie Thomas schon sagte, ein Hörspiel für 16-, 17-, 18-Jährige, ich glaube, so jetzt meine neue liebgewonnene Serie Mindnapping, die hätten das deutlicher, krasser dargestellt, diese Thematik. Ne? Also die hätten es auch ganz klar benannt, was da halt passiert und worum es da geht. Aber das finde ich so ein Kinderhörspiel, ich finde es halt unpassend. Deswegen sage ich, schwierig für Kinder.
Ich muss gerade einwerfen, Mindnapping, da brauchst du eigentlich gar nicht so weit gehen. Die drei Senioren hatten das in einer ihrer letzten Folgen tatsächlich.
Ja gut, die höre ich jetzt nicht, das kann dann natürlich sein.
Aber ich glaube echt, dass die Folge für einen Erwachsenen schlimmer ist als für ein Kind.
Ja, auf alle Fälle.
Weil als Kind nimmst du das, glaube ich, gar nicht so wahr.
Ich glaube, ich habe die Folge jetzt erstmal mit 13, 14 gehört und natürlich sind wir jetzt alle auch älter geworden und der Zeitgeist ist ein anderer und auch der Umgang mit so einem Thema ist jetzt auch ganz anders in der Gesellschaft angekommen und auch die Diskussion darüber, sagen wir mal so, ist jetzt eine, die öffentlich lauter geführt wird als noch vor 30 Jahren, kann man sagen. Deswegen würde ich auch sagen, wir sind auch viel sensibler dafür, ja. Und ich glaube, das spielt da alles rein, dass wir halt sagen, das ist eine kontroverse Folge, könnte man sagen. Und mit 13, 14 dachte ich halt, ach, das ist doch der aus dem Superpapagei. Ah, der ist böse. So ungefähr, weißt du? Thomas, deine drei Worte.
Ich hätte erst Hallo und Hallöchen, aber das wünsche ich lieber. Und zwar habe ich aufgeschrieben, zu viele Bösewichte.
Ja. Weil
ich finde, du hast ja einfach viel, viel zu viele Bösewichte in der Folge.
Boah, da gibt's aber TKG-Folgen, wo du richtig überfrachtet bist. Also, verstehe ich. Ich weiß, was du meinst. Aber ich finde, hier ging's noch. Also, es gibt TKG-Folgen, die sind so überladen mit Gangster-Dialogen. Da fand ich die Folge, was das angeht, noch angenehm.
Ja, ich sag mal, hier mit den wo die Mercedes-Sterne abknicken zum Beispiel, hast du ja auch noch mehr Bösewicht im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie die Folge hieß.
Die Hand an den Sternen.
Die Hand an den Sternen, genau. Da hast du manchmal auch mehr Bösewichte gehabt. Aber hier hast du einfach, dass die Bösewichte ja auch mehr oder weniger, dadurch, dass sie so viele auftauchen, die lösen ja quasi in Anführungsstrichen den Fall, weil sich Gegner in die Pfanne hauen wollen. Deswegen finde ich das zu viel. Du hast ja, TKG ist mehr Beiwerk und die Bösewichte haben irgendwie mehr die Hauptrolle.
Das stimmt. Gerade in den Hörspielen. Und na okay, in den Büchern ist es manchmal noch krasser. Also, da hast du ja so richtige Sidequests bei den Bösen und so. Und das stört mich auch mal so ein bisschen an TKG, dass man so manchmal so die Helden aus dem Fokus verliert. Hast du in den neueren Folgen halt auch nicht mehr. Nee. Also der Wolf war ja wirklich dafür bekannt für diese Gangster-Dialoge. Ich habe drei Worte. Ich habe einmal meine alten von damals. Die waren Tim der Blödmann. Also, hat sich einfach angeboten. Und ich habe auch neue Worte, und zwar ein ausgebufftes Miststück.
Sagt er zu Tim, ne?
Das sagt der Trivi am Telefon. Du bist ein ausgebufftes Miststück, mein Junge. Und das fand ich irgendwie, noch härter.
Dieses Blödmann fällt zweimal, ne? Auch wirklich, wo ich mir dachte, ja, das ist wirklich so abgestumpft. Merkst richtig, dass das Hörspiel alt ist.
Das ist aber auch so ein bisschen in meinen Wortschatz übergegangen. So manchmal, also ich sag's nicht zu Leuten, aber manchmal kommt mir so ein Blödmann so irgendwie in den Sinn. Ja? weil er das so schön betont.
Das ist normal sowas oder nicht? Also kenne ich auch.
Wollte ich gerade sagen.
Aber ausgebufftes Miststück ist schon, also das geht schon mehr in die Substanz, finde ich.
Also ich kann dir sagen, zum Beispiel bei Jonas und ich, wenn wir Hörspielkarussell-Aufnahmen gemacht haben, auch heute immer noch, da bleibt so viel hängen mittlerweile von irgendwelchen Hörspielen, die wir hören von früher. Erst der Zaun und dann die Alte, ne, solche Klamotten, wo wir das vorher nie gehört. Aber jetzt, wenn wir so treffen oder so quatschen, so aus dem Nichts und denkst dir, ja geil, muss so sein. So, du übernimmst einfach so Klamotten aus Hörspielen. Ne, du nicht? Du hast gerade Nein gesagt.
Nicht wirklich, nein, tatsächlich.
Du sagst nicht, den schnappe ich mir?
Nee, du, ich renne nicht so viel.
Stimmt ja.
Sehr schön. Gut, und damit haben wir die Folge im Sack, würde ich mal sagen. Ich will ja also so langsam im abmoderieren. Ich freue mich sehr, dass ihr heute meine Gäste wart, ja. Dass ich endlich euch mal was zurückgeben konnte, weil sonst gehe ich euch ja immer in eurem Format auf die Nerven. Aber heute konnte ich euch mal hier haben und hat's euch denn gefallen? Habt ihr Spaß gehabt?
Ja, War toll, endlich mal keine Arbeit für uns.
Alter,
ich habe die verschollene Szene. Sie ist ja, ganz hart.
Das stimmt.
Krass, die Thomas dir schickt, ne? Genau. Hier, lese mal bitte ein. Ja, du musst ja nicht mal selber schreiben oder schneiden, ne?
Nee, dafür habe ich den anderen Podcast.
Da muss ich mal kurz fragen. Bei Drei Fanatiker gab es doch auch schon diese Rubrik Nels Nerdsche Nebenfakten, ne? Was ja dann für die zwei übernommen wurde, ne?
Ja.
Und ich glaube, Anna meinte irgendwann mal zu mir, das schreibt ja auch der Thomas im Skript, das macht die gar nicht selber.
Jetzt hier? Oder bei Fanatiker?
Bei die zwei.
Nee, bei die zwei macht das Thomas.
Ja, deswegen.
Ich mach alles. Ich kann das nicht mehr.
Also, hast du gehört, Thomas, keine Arbeit heute.
Ja, ne? Ist schön. Also, ich gucke auf den Tacho hier 2,5 Stunden. Ich mir, ach, geil, ich muss nichts schneiden. Alles easy. Ja, echt Spaß gemacht. Also, ist vor allen Dingen einfach mal diese wieder in ein anderes Hörspiel schlüpfen, das zu besprechen. Das Hörspiel-Karussell habe ich halt echt schätzen gelernt. Und jetzt TKKG zum allerersten Mal, ne, haben wir mit TKKG besprochen. Da macht halt Spaß, weil du hast halt dann immer ein neues Setting, neue Charaktere, die du sprechen kannst. Du hast hier, den Fall habe ich mir ja ausgesucht, die Folge. Eine Folge, die sehr stark aneckt. Wie gesagt, ich war bei Folge 0 schon dabei als Zuschauer, jetzt war ich aktiv gewesen, von daher hat es Spaß gemacht.
Ja, in Folge 0 hast du mir besser gefallen. Nein, Quatsch. Jonas, wie war es bei dir?
Ja, ich muss auch sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Zumal, wie Thomas schon sagte, das erste Mal TKKG besprechen, ein anderes Hörspiel reinschlüpfen. Zumal ich ja TKKG auch schon sehr lange höre, zwar nicht so intensiv wie Drei Fragezeichen, aber das ist auch mal schön, mal so darüber zu sprechen, weil all diese, dass man mal so die Gedanken auch anderen mal so mitteilen kann, was man so immer denkt, wenn man TKKG hört, so ja, toll. Tim verprügelt wieder alle, Tim findet Gewalt scheiße, aber jetzt hat er eine Zaunlatte in der Hand und zieht dem einen eins über. Und dass man, ja, dieses, dass einem, was bei so einer Besprechung auffällt, so diese typischen TKKG-Sachen, die du beim Hören einfach mitnimmst, aber bei einer Besprechung nochmal intensiver drauf eingehst. Und das ist jetzt auch mal ein anderes Format ist, als wir es machen, ne? Also wirklich, dass das Hörspiel so wirklich komplett einmal so durchgehen und dann fallen einem diese Feinheiten auf, diese typischen Sätze, diese typischen Thematiken, die TKKG ja immer irgendwie mit aufgreift. Ich fand's richtig gut, weil es auch was anderes war.
Das freut mich zu hören, ne? Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr irgendwann geschlossen der Gruppe nochmal wiederkommt, ne? Irgendwann. Ich weiß gar nicht, wer ist das nächste Mal zu Gast? Sage ich jetzt auch nicht. Soll eine Überraschung bleiben? Bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das da draußen gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Ihr könnt 5 Sterne bei Apple geben. Ihr könnt 5 Sterne bei iTunes geben. Besucht den Podcast von die zwei. Besucht das Hörspielkarussell und besucht Caliday 2. Ja? Da könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Gebt dem Ganzen 5 Sterne. Ja? Und mehr bleibt mir jetzt auch noch nicht zu sagen, außer vielen lieben Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Das war's gewesen, ne? Wir machen jetzt hier Feierabend.
Ciao zusammen.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun.
Das geht zum Beispiel über Instagram unter die.rasende.hängematte oder ihr schaut auf Twitter vorbei unter tosendeh. Wenn ihr Thomas ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut doch sehr gerne mal auf der Rotz und Wasser Patreon-Seite vorbei. Und jede Hilfe ist herzlich willkommen. Also... bis bald.
Thomas.
Hallo.
Hallo, du weißt ja, ich habe ja einige Lieblingsautoren so in der Bücherwelt. So.
Ah ja, also ja. Ein, zwei Leute könnte ich mir vorstellen. Ja.
Wer denn?
Na, bestimmt Stephen King.
Stephen King einmal, ja, das stimmt.
Ja, dann bestimmt.
Finde ich großartig.
Thomas Mann.
Ja, Thomas Mann, denn aber auch ganz klar Terry Pratchett.
Ah, das stimmt, ja. Das stimmt. Heinz G. Konsalik bestimmt auch.
Nein. Aber ich habe letztens so circa 103 Bücher gelesen.
Ach so, jetzt am Wochenende, ne?
Ja, von einem Autor. Der hat so ein Tiername als Nachname, also so ein Tierwort. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wer?
Meinst du Kim Fuchs?
Nee. Hochwertiger geschrieben.
Wolfgang Holbein?
Nee.
Aber da ist auch ein Tier drin, ne? Irgendwie ist
Wolf.
Ja. Aha, okay.
Gut. Wolf ist schon mal, also es ist nicht Wolfgang Holbein, aber Wolf ist schon ganz gut.
Ah, okay.
Ja. Also ich bin wirklich begeistert von den Büchern, wirklich. Also du kannst dir nicht vorstellen, ich habe das gelesen und hatte Freudentränen in den Augen und musste mir dann gleich 102 weitere Bücher kaufen.
Das ist krass, weil du bist ja eigentlich mal sehr kritisch.
Ich bin wirklich kritisch, aber ich habe gemerkt, es ist exzellent.
Und hast du die alle auch gekauft?
Alle gekauft. Das hat mich gekostet, 103 Euro. Also Aha. Ich habe für ein Buch 1 Euro bezahlt.
Ja, also antiquarisch hast du die besorgt, ja?
Ja, ich habe, also ich hätte die auch für 50 Euro bekommen können, aber ich wollte schon die in einer guten Qualität haben.
Okay. Und jetzt bin ich aber gespannt. Also ich komme nicht drauf.
Du kommst nicht drauf.
Nee.
Wolf. Wir waren ja, also Wolf. So, und dann Stephen King, hast du ja auch schon gesagt.
Ja.
Und wenn man jetzt Stephen so deutsch aussprechen würde.
Ah, Stephen eingedeutscht.
Ja, so.
Justus. Justus Wolf.
Nee, das ist ja Quatsch.
Ach, hier ist doch Quatsch.
Das ist ja Quatsch.
Also, Steffen.
Steffen?
Ja.
Steffen?
Ja. Stefan Wolf.
Stefan Wolf.
Der
TKKG-Autor. Und Thomas, du wirst es nicht glauben.
Das passt ja, weil ich habe ja einen TKG-Podcast.
Deswegen, du wirst es nicht glauben. Ja. Ich habe mir zu den Büchern die Hörspiele angehört.
Auch noch.
Und jetzt soll ich dir mal was sagen? Ja. Das ist der geilste Scheiß, den ich je gehört habe.
Toll.
Und soll ich dir noch was sagen?
Sag mal bitte.
Ich wäre so gerne dabei.
Das passt ja gut, wenn du nicht hier was sagen.
Ja, was?
Verpiss dich. Ich will dich nicht dabei hören.
Ah, Thomas, ich bin dabei.
Ja, träum weiter. Du hast doch bestimmt noch nie eine Folge gehört, oder?
Doch, ich hab's gehört hier, die bebende Hollywood-Rutsche.
Raus!
Natürlich eine Rotz- und Wasserproduktion.